Sprechstunden.
Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz. Das heißt, alle zwei Monate reitet hier der Chaos Computer Club ein und erklärt uns etwas über diese digitalen Dinge, die da draußen passieren. Und das sind heute ganz schön viele Leute, nämlich der Danimo, der Dennis, der Dirk und der Christian. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Sehr schön. Und wir wollen heute darüber reden, wie viel Bit ein Euro ist oder wie viel Euro ein Bit wiegt oder so ähnlich. Also wir wollen ein bisschen über Finanzen im Digitalen reden, was so Ideen sind für, wie kann man eigentlich das, ich gebe am Ladencounter jemanden einen Euroschein oder eine Münze über und wie kann das digital aussehen. Da gibt es schon so ein paar Ansätze, ihr habt vielleicht schon mal von Bitcoin gehört, da werden wir heute nochmal drüber reden. Es gibt auch ein paar neue Sachen, die da passieren. Es gibt sogenannte Smart Contracts, ganz, ganz wilde, komplexe Dinge und wir fangen aber einfach an und gucken erstmal, was ist denn sozusagen im Angebot für, ich sage mal, Normalsterbliche. Also ihr seht vielleicht die Werbung von diesem einen großen digitalen Zahlungsanbieter PayPal, der gerade sagt, ja, ihr könnt jetzt alles über uns machen, guck mal, was das ist. Und vielleicht habt ihr auch im Laden so diese kleinen EC-Kartengeräte gesehen. Also nicht dieses normale große Ding, sondern so kleine Sachen, die irgendwie mit so einem Würfel, der mit einem Pad verbunden ist. Und wie das funktioniert und ob das sicherer ist oder unsicherer und was da eigentlich so am Start ist, das klären wir alles heute hier. Bevor wir das machen, aber ein aktuelles Thema, das wollen wir noch ganz kurz aufgreifen, weil das etwas ist, wo man sofort auch immer nach dem Chaos Computer Club schreit. Und zwar habt ihr vielleicht in den letzten Tagen gehört vom sogenannten Darknet, der Amokläufer, der Anschläger in München hat ja seine Waffe angeblich im Darknet gekauft und jetzt ist die Forderung laut, ja, man müsse das Darknet vielleicht überwachen oder aufbrechen oder entschlüsseln und das hört sich an wie so Darknet, was ist das denn eigentlich, dieser böse Platz im Internet, wo die Verbrecher Dinge machen? Genau, das wollen wir jetzt nochmal ganz kurz klären und Dirk, du wolltest uns glaube ich erklären, Darknet, was ist das denn eigentlich überhaupt, was meint das denn?
Ich sollte das erklären? Okay.
Ich meine.
Nee, Danimo wollte das eigentlich machen.
Ich hatte noch im Kopf, also Chaos Radio heißt nicht umsonst, ich hatte im Kopf, wir kriegen jetzt eine technische Erklärung und dann eine politische Einordnung.
Achso, na gut, also so wie ich das Darknet verstehe, sind das anonyme Serverdienste, das heißt der Server steht irgendwo und ist dann über Tor, das Tor-Netzwerk erreichbar und nicht über das öffentliche Internet, das heißt man braucht einen speziellen Client, um in dieses Tor-Netzwerk reinzukommen. Und dann gibt es da auch spezielle Adressen, die auf .onion enden und die kann man halt nur mit Tor, dem The Onion Router, erreichen. Und ja, das ist zumindest das, was ich unter Darknet verstehe.
Okay, also das ist sozusagen im Prinzip auch online?
Ja.
Aber was ist
ein Overlay-Network, könnte man sagen, also was drüber liegt über dem... Hä? Also es gibt...
Soll ich mal probieren? Ja. Entschuldigung. Das Internet mit seiner ganz normalen Vermaschung benutzt du eigentlich bei Tor auch. Was du aber zusätzlich tust, ist, du benutzt einen Dienst, sowas wie, was ein Browser auch verwenden würde. Der gibt dir aber nicht direkt Webseiten, sondern der gibt dir Kontakt in ein Netz, das quasi in dem Internet nochmal drin liegt. Und was das Besondere ist, es gibt dort verschiedene Knoten, über die du in dieses Netz reinkommst, sogenannte Exit Nodes. Und in diesem Netz hast du zwei Prinzipien, die funktionieren. Das eine ist dieses ständige Rumreichen zwischen verschiedenen Servern und die andere Komponente ist, dass während des Rumreichens immer nochmal verschlüsselt wird. Und die Idee, dass du, wenn du zwischen verschiedenen Servern rumgereicht wirst und jedes Mal deine Verbindung noch verschlüsselt ist, ist die Idee, dass derjenige, der am Ende die Seite anbietet, die du dir anguckst, hinterher nicht mehr nachvollziehen kannst, wer du eigentlich bist.
Okay, warte.
Das ist jetzt die normale Nutzung von Tor.
Ich möchte jetzt versuchen zusammenzufassen. Also im normalen Internet ist es so, ich surfe zu einer Webseite und die Webseite, zu der ich surfe, ist auch ein Computer. Genau. Und der Betreiber dieses Computers kann normalerweise wissen, wo ich herkomme, weil er meine sogenannte IP-Adresse sieht. Und da kann man dann im Zweifel auch immer nachschlagen, wer ich bin.
Genau. Ja, beim Anbieter nachfragen und die müssen dann die Informationen
rausgeben. Genau. Und im Darknet, was sozusagen jetzt ihr Beispiel von Tor beschrieben habt, ist es so, ich kommuniziere auch mit jemandem, also einem Webserver oder irgendwas, aber der weiß gar nicht, wer ich bin.
Genau, dadurch, dass es verschlüsselt und verwürfelt wird, so dass es möglichst verschleiert ist. Es ist also tatsächlich eher eine Verschleierung. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, warum das Probleme macht.
Nämlich, also ganz kurz, also es gibt ein Entry-Node, das ist da, wo dein Tor-Client hinconnectet. Dieses Entry-Node sieht immer, also und dem sagst du, was der nächste Server sein soll, der auch zum Tor-Netzwerk gehört. Und diese Daten, wer der nächste ist, das weiß der Entry-Node. Also das sagst du dem, wo du hin willst, aber da sind noch mehr Daten drin, die noch verschlüsselt sind und die der nächste nicht entschlüsseln kann. Der erste nicht entschlüsseln kann, aber der nächste entschlüsseln kann. Und der steht dann drin, wer der dritte ist in dem Netzwerk. Und der wiederum kann dann die Daten für sich entschlüsseln und im Zweifel ist, dann kommt auch schon das Exit-Node und der weiß, wo es hingehen soll. Also der erste Server weiß nicht, wo du am Ende hin willst, der zweite weiß auch noch nicht, wo du am Ende hin willst, nur der dritte weiß, wo du hin willst, aber der weiß nicht, wer der erste war.
Warte mal, ist das sozusagen so eine Art Schatzkiste?
Das ist eher, heißt ja Onion-Routing, das heißt, es sind Zwiebelschalen, so kann man sich das vorstellen. Also man hat...
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, ich schicke eine Kiste los. Zu einem Punkt.
Ja.
Der hat einen Schlüssel, der diese Kiste aufschließen
kann. Genau,
der kann die äußere. Da ist eine weitere Kiste drin, die kann der aber nicht aufmachen. Aber er weiß, wo die Kiste hin soll.
Ja, so kann man sich das
vorstellen. Und so weiter und so fort. Bis am Ende sozusagen die Kiste, sozusagen, wo die eigentliche Nachricht drin ist.
genau.
Genau.
Und die Idee ist, dass verschiedene Leute diese Infrastruktur betreiben. Interessanterweise ist natürlich, gibt es natürlich sehr viele interessierte staatliche Stellen, die ein Interesse daran haben, die, möglichst viele von diesen Nodes zu betreiben, weil die natürlich auch versuchen möchten, da irgendwas draus zu gewinnen, beziehungsweise es gibt halt auch Staaten, die das tatsächlich fördern wollen. Also die USA ist explizit auch dazu angetreten, dass das Tor-Netzwerk eben für Meinungsfreiheit, und da kommen wir schon fast zum politischen Teil.
Weil ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich nur wissen, was das ist, das Darknet.
Genau.
Also das Darknet ist ein Ort, wo ich online kommunizieren kann, ohne dass der andere weiß, wo ich herkomme und wer ich bin.
Genau.
Also da weiß wirklich niemand, dass ich ein Hund bin. Oder eine Katze.
Im Idealfall. Im Idealfall.
Ja, okay, aber so ist es gedacht. Das heißt, und jetzt ist die Annahme, weil sich da ein Mensch irgendwie eine Waffe besorgt hat über dieses Darknet, da sind nur Verbrecher, deswegen muss das aufgemacht werden. Was ist davon zu halten?
Also das Darknet, genau, da kommen wir jetzt in die politische Einordnung, ist im Wesentlichen auch dazu gedacht und auch dafür überhaupt gegründet worden, damit Meinungsaustausch so stattfinden kann, dass er nicht zensierbar ist. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele Versuche registriert von Staaten, die möchten, dass Verschlüsselung, die jetzt ja nach Snowden immer mehr auch eingefordert wird und implementiert wird, eben ein bisschen durchlässiger wird. Weil ein Staat möchte natürlich prinzipiell erstmal wissen, was so passiert. Und da gibt es natürlich genug Regime auf dieser Welt, die das auch benutzen, um Dissidenten zu verfolgen und denen das Leben zur Hölle zu machen, um nicht zu sagen, ihnen nach dem Leben zu trachten. Und solche Leute können halt dank Tor sich untereinander oder halt mit anderen, mit Leuten in anderen Ländern sich austauschen, ohne in akuter Lebensgefahr zu stehen.
Ja, aber entschuldige, wir sind doch hier in Deutschland, würde dann sozusagen die verehrte Strafverfolgung sagen. Und hier kann ja jeder seine freie Meinung sagen. Und wir haben jetzt diesen Fall, da werden Waffen verkauft, also müssen wir das hier verbieten.
Die interessante Frage ist, wie du das tun, also wie würdest du dir ein Verbot vorstellen?
Ich weiß nicht, das geht doch bestimmt irgendwie technisch. Dafür haben wir doch Fachleute vom Bundesamt für Informationssicherheit oder so.
Also zum
du könntest oder von CITES, der neuen Entschlüsselungsbehörde.
Du könntest da sicherlich vieles, vieles probieren, aber es ist einfach nicht zielführend, weil diese Nodes tauchen halt schneller auf, als du sie sperren oder sonst irgendwas.
Naja, gut, aber sagen, wie, also es ist ja nur Fakt, dass da auch kriminelle Sachen bestehen. Was soll denn
da
passieren?
Das ist vollkommen richtig. Es ist aber nicht so, dass die Behörden da vollkommen schutzlos wären. Es ist schwierig. Allerdings gibt es genug. Oder es gibt zumindest auch Fahndungs- und Ermittlungserfolge, gerade in diesem Waffenhändlerbereich. Gab es jetzt eine Verurteilung zu 5,5 Jahren Haft gegen einen Waffenhändler, der im Darknet Waffen vertrieben hat oder vertrieben haben soll, nach Ansicht des Gerichtes. Und also es scheint offensichtlich möglich zu sein, was daran liegt, dass diese Kommunikation auch immer mal wieder löcherig ist. Man muss ja irgendwann auch Informationen austauschen, wie diese Waffen wandern sollen, zum Beispiel. Und darüber kann man dann auch wieder ganz gut Ermittlungsansätze fahren. Dann kommt dazu, dass zum Beispiel, wenn du einen Browser verwendest, dieser Browser hat ja ganz spezielle Charakteristiken, den nur ein PC hat auf dieser Welt. Zum Beispiel die Kombination aus Schriftarten, die du auf deinem Rechner installiert hast, und Audio-Devices und so weiter und so fort. Also darüber kann man tatsächlich auch rausfinden, wer ist.
Dann würde ich jetzt wieder fragen, dann hilft das doch eigentlich gar nichts. Weil darüber kann ich auch die Dissidenten, die irgendwie...
Das ist vollkommen richtig. Aber ich glaube tatsächlich im Zusammenhang mit diesen Waffen ist wichtig, die Waffe muss ja irgendwie auch noch die Grenze überqueren.
Und da erwischt man die Leute.
Aha.
Also das heißt, das Darknet an sich ist kein gefährlicher Ort.
Das Darknet ist auf jeden Fall viel zu wichtig, um es nur auf solche Sachen zu reduzieren.
Gibt's auch einen anderen Namen für? Oder?
Also tatsächlich ist dieser Begriff Darknet irgendwann mal in den Medien aufgetaucht, und ich muss sagen, ich habe persönlich ganz lange einfach das Ganze unter einfach dem Namen Tor, unter dem es eigentlich auch landläufig geht. Tor ist zwar nur ein Beispiel, aber es ist de facto so das, was die Leute
hernehmen. Der Darknet-Standard.
Genau.
Okay, gut. Eine kurze Erklärung, was eigentlich ein Darknet ist. Und wir fangen dann gleich an mit dem richtigen Thema. Vorher noch eine kurze Musik von Color Soleil und Swamp. Swamp von Color Soleil hier im Chaos Radio auf fritz.de, wo wir heute über, naja, im weitesten Sinne digitales Geld reden wollen. Und dazu nochmal herzlich willkommen Dennis, Dirk und Christian. Hallo nochmal.
Hallo.
Hallo. Hallo. Sehr schön. Und wir wollen halt also wirklich, also digitales Geld ist wirklich das Oberthema und es geht über verschiedene Arten und Weisen, wie Geld von einem Punkt zum anderen kommt. Und wir wollen da sozusagen sehr, also es wird heute noch esoterisch heute Abend, wie sich das fürs Chaos Radio gehört, verspreche ich. Aber wir fangen erstmal ganz bodenständig an und vielleicht habt ihr das erlebt, wenn ihr irgendwie in einem Laden wart und was gekauft habt. Da gibt es eine neue Art von, wie man mit Kredit- oder EC-Karte bezahlen kann. Das sind halt nicht diese normalen Terminals, wo die halt reingesteckt wird, dann gibt man seinen PIN ein, da kommt ein Zettel raus, den man unterschreiben muss, sondern das ist eine kleine, meist Nein, nicht, ja doch quadratisch, also von der Fläche her zumindest Box, da wird die Karte reingesteckt und dann hängt dann irgendwie so ein Pad oder ein Smartphone dran. Dirk, was genau ist das und worin unterscheidet es sich von einem herkömmlichen Plastikkartenterminal?
Also der Unterschied ist eigentlich gar nicht so groß. Im Grunde hat man dieses normale Terminal, was alle kennen oder was man von früher schon kennt, in zwei Geräte aufgespalten und das eine ist ein Smartphone oder ein iPad oder ein Tablet. Und das andere Gerät ist halt nur noch der Kartenleser, der auch noch ein Pin-Entry haben sollte zumindest und ein kleines Display hat, wo nur der Betrag angezeigt wird und die Aufforderung, also und die üblichen Aufforderungen, bitte jetzt Karte einstecken, jetzt PIN eingeben. Natürlich sollte man als Nutzer dann auch noch den Betrag überprüfen, weil der auf dem Smartphone eingegebene Betrag kann sich durchaus unterscheiden zu dem, der auf dem PIN-Pad dann erscheint. Also der auf dem PIN-Pad ist der entscheidende Betrag.
Ja.
Und ja, dann gibt man die PIN ein. Und dann kommt halt die Nachrichtkarte entfernen und dann ist es erledigt. Also im Grunde genauso wie vorher, wie bei den alten Kartenterminals. Aber dadurch, dass jetzt sozusagen das aufgeteilt wurde in Mobiltelefon oder mobiles Device und Kartenterminal, dadurch können diese Kartenterminals billiger sein, weil ja der Merchant, also der Händler, auch noch das Mobiltelefon eh schon haben muss. Und das macht die Internetverbindung und das redet auch mit dem Backend. Wobei allerdings das Telefon als unsicher angesehen wird von den Herstellern dieser Geräte. Ich
wollte gerade sagen. Warte mal.
Und es ist ja auch unsicher.
Eine Frage vorher noch sozusagen. Das ist aber nicht so, dass die alten Kartenlesegeräten gegen die neuen aufgetauscht werden, sondern wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist diese neue Art, Karten abzurechnen, das sind auch immer eigene Startups quasi.
Das ist eine eigene Firma,
oder?
Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber zumindest die erste Firma, die das gemacht hat, war Square in den USA, aber die wollten halt auch nur in den USA bleiben und sind nicht nach Europa gekommen und deshalb haben sich in Europa diverse Firmen gegründet, die genau dieses Konzept nachgemacht haben.
Aber das sind schon neue Firmen und sozusagen nicht die alten marktbeherrschenden Anbieter, die sozusagen diese normalen Display Abrechnungsgeräte.
Ja, das sind neue Firmen und auch nicht die Firmen, die vorher die Terminals hergestellt haben.
Genau, okay.
Also es gibt auch ein paar kleine Firmen, die diese Terminals herstellen und die neuen Firmen sind, soweit ich weiß, alles ganz neue Firmen, die sozusagen bei Null angefangen haben und die am Anfang, glaube ich, auch gar keine eigene Banklizenz brauchten, sondern ohne anfangen konnten und ja.
Und das ist sozusagen, aber vom Geldfluss her ist es dasselbe sozusagen. Also da wird diese Karte wird sozusagen technisch ausgelesen und dann fließt das Geld sozusagen von dem einen Girokonto auf das andere Konto. Oder gibt es dann noch weitere Schritte?
Nee, technisch gesehen passiert da das Gleiche, nur eben diese Aufteilung zwischen Terminal und Mobiltelefon und dann Backend vom.
Genau. Und die Karte ist auch die gleiche, oder wie?
Ja, die Karten sind auch die gleiche. Wo ist
denn, also ich meine, wozu das Ganze?
Also die Anbieter, die da angetreten sind, die sind mit dem Ziel angetreten, billiger zu sein und niedrigere Mindestbeträge zu erlauben. Also bei diesen großen Terminals, bei den alten Terminals, hat der Händler halt immer eine Grundgebühr, so um die 200 Euro, die er im Monat zahlen muss. Und das machen dann halt nur Händler, die auch wissen, dass viele Leute bei ihnen mit Karte zahlen würden. Und diese neuen Anbieter, die haben in der Regel keine Grundgebühr. Man muss halt einmal dieses Terminal kaufen und das kostet so um die 60, 70 Euro. Und dann kann man damit Kartenzahlungen entgegennehmen und muss dann immer einen Prozentbetrag, also bei EC-Karten 1% in der Regel und bei Kreditkarten 2-3% vom Umsatz. Und also, der Mindestbetrag ist dann 1 Euro, das heißt, man kann sein Eis quasi mit Kreditkarte kaufen. Das ist sozusagen der Unterschied. Vorher hast du halt 10 Euro Mindestumsatz gehabt.
Aber musste man doch für sein Eis dann seine 4 Pins eingeben und so, weil die das online checken.
Ja, lustigerweise, es gibt so ein System, was irgendwie total skurril ist. Also wenn es nicht mit Chip und PIN ist, sondern mit Chip und Signature, dann unterschreibt man auf dem Display des Telefons. Also man wischt dann seine Unterschrift aufs Telefon, klingt erstmal total bescheuert, wird aber anscheinend akzeptiert.
Also vor allem jetzt, wollte ich gerade fragen, du hast es auch schon gesagt, also ein Telefon ist ja ein Computer und das ist ja wiederum ein System, was tendenziell virenverseucht ist.
Ja. Oder sein kann, ja.
Oder also zumindest sein kann, also bietet auf jeden Fall eine größere Angriffsfläche als diese normalen Abrechnungsgeräte, die ja auch gehackt werden können, wie man sozusagen auf jedem Chaos-Kongress immer wieder sieht. Aber wie ist denn das so? Du hast schon gesagt, das System sieht das Telefon irgendwie als unsicher an, aber wie kann das denn miteinander kommunizieren?
Ja, also die Sicherheit steckt bei diesem Verfahren sozusagen in dem Terminal. Das ist mit entsprechender Hardware abgesichert und da stecken sozusagen die geheimen Schlüssel drin, mit denen dann die Sachen verschlüsselt werden, die über das Mobiltelefon dann verschickt werden. Das heißt, das Mobiltelefon kann nicht dekodieren, was in den Paketen drinsteht, die da versendet werden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man den Betrag, den Zahlbetrag am Terminal überprüft. Jetzt, ne, weil was man am Telefon eingibt, kann durchaus was anderes sein, was das Telefon dann ans Backend schickt.
Also quasi das Telefon ist für die eigentliche Überweisung nur so eine Art Modem. Das kann aber inhaltlich nichts beeinflussen.
Und ein Eingabeterminal für den Preis. Also man gibt
und
da
eventuell die Unterschrift.
Und das wundert mich. Chip and Signature ist dann auch
die Unterschrift. Aber das wundert mich tatsächlich gerade, sagen, dass man, weil die Unterschrift ist sozusagen was ganz Wichtiges.
Naja,
das ist, damit sie sich den Drucker sparen können.
Anscheinend ist sie nicht so wichtig, die Unterschrift. Also kann man ja nicht anders sagen, weil mit dem Finger auf dem Display, da unterschreibst du doch nicht wie auf dem Zettel mit dem Kugelschreiber.
Es gibt ja einen Unterschied zwischen PIN-Eingabe und Unterschrifteneingabe. Kannst du das noch kurz erklären?
Ja, so bei der PIN-Eingabe ist es so, dass der Händler sich sicher sein kann, dass er das Geld kriegt. Und bei der Unterschrift ist es halt nicht unbedingt sicher. Also wenn da ein Dispute stattfindet, wenn der Käufer hinterher sagt, nee, habe ich nicht da gekauft, will mein Geld wieder haben, dann ist es bei der Unterschrift für den Händler schwerer, an sein Geld zu kommen, während es bei der PIN abgesichert ist und PIN ist halt teurer.
Für den Händler, also muss extra bezahlen.
Wobei tatsächlich jetzt bei diesen Anbietern ist es alles der gleiche Preis, aber im Supermarkt ist es für den Supermarkt teurer, PIN zu verwenden. Als Unterschrift.
Aber jetzt nochmal zusammenfassend, ist doch eigentlich die ganze Geschichte keine technische Neuerung, sondern ist doch nur, dass da ein neuer Anbieter kommt und irgendwie seine eigenen Geräte bei den Händlern irgendwie aufstellen will, damit er ein bisschen was verdient. Also für die Kunden, für uns ist sozusagen ist nichts Neues. Für den Händler, der spart da ein paar Euro und das ist einfach mehr Konkurrenz beim Cash-Terminal-Markt, oder?
Ja, es ist keine Revolution.
Also
kein revolutionäres. Also
die Frage, die ich mir gerade stellen, ist: Sind diese Geräte wirklich sozusagen so viel billiger? Oder ist das nur so eine Art Vorwand, um sagen zu können, hier, wir haben jetzt sozusagen ein neues Gerät, ihr benutzt euer Smartphone und deswegen können wir es billiger anbieten, aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein Preiskampf?
Das kann ich nicht beurteilen.
Also für mich hört sich das nach Preiskampf an.
Ich meine, was man ja auch machen kann, ist, also auf dem Tablet kann man dann noch irgendwelche zusätzliche Software anbieten, die dann zusätzlich zur Zahlung noch irgendwie Buchhaltung macht oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob die das machen, aber
das ist halt das wird gemacht. Also man kann seinen Warenkorb da verwalten und dann muss man nicht den Preis eingeben, sondern kann halt einfach das Produkt antippen auf dem Telefon und dann wird genau dieses Produkt in die Rechnung getan. Es wird auch beim Rechnungsdrucken geholfen. Es gibt ja so ein Zahlungsbackend, wo dann der Händler hinterher sich irgendwie im Web angucken kann, was er so eingenommen hat. Also da gibt es schon extra Services.
Okay.
Die noch oben drauf kommen.
Würdet ihr sozusagen, also würdet ihr mir jetzt irgendwie genauso vertrauen oder anders vertrauen als einem normal herkömmlichen Plastikkartenterminal?
Naja, also wenn man es genau nimmt, kann man diesem Terminal nicht ansehen, ob es manipuliert wurde oder nicht.
Kann ich ja dem Großen aber auch nicht.
Ja. Also
aber umso mehr Terminals jetzt da rumstehen, umso unsicher wird es, weil irgendwann kennt man ja so die Standard-Terminals und jetzt kommen da wieder ganz viele neue und jeder macht sein eigenes, jeder hat ein anderes Smartphone dran kleben, also man blickt gar nicht mehr durch und weiß dann nicht, bei welchem jetzt irgendwie manipuliert wurde oder bei welchem nicht. Wobei, ja stimmt schon, das kann man sowieso nicht sehen, weil die brechen nachts ein, bauen das Ding um, das siehst du von außen nicht.
Okay, ich wollte gerade sagen, aber würdest du lieber bar bezahlen, wenn du siehst, dass die sozusagen diesen neuen Service, dieses neue Terminal benutzen oder?
Ich sage ja aus Kundensicht ist das egal, ob ich meine EC-Karte in einen so ein Ding schiebe oder in das andere, ist mir eigentlich wurscht. Also
ja. Also ich würde das auch eher bei der Liability so sehen, wenn ich, dann würde ich eher eine Kreditkarte benutzen, weil da weiß ich, dass das mit dem Chargeback gut funktioniert.
In Chargeback? Bitte was?
Na, also wenn ich ein Dispute mache und sage, ich habe das nicht autorisiert, dann habe ich bisher die gute Erfahrung gemacht, dass ich immer mein Geld zurückbekommen habe. Das wäre vielleicht auch eine Frage an die Hörer, die mal betrogen wurden und wie das bei Ihnen gelaufen ist.
Interessanter Punkt in der Tat. Also wenn ihr da draußen jetzt seht und sagt, ha, ich habe mal ein Problem mit einer Plastikkarte gehabt, weil irgendwie Dinge abgebucht wurden oder meine Karte kopiert wurde, ich es nicht gemerkt habe, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Uns würde interessieren, wie einfach das war, mit der entsprechenden Bank oder anderen Firma zu reden und da das Geld wieder zu bekommen. So, dann haben wir sozusagen jetzt Plastikgeld, was ja sozusagen der erste Schritt weg von der Münze gemacht und werden dann gleich mal reden, über wie soll man sagen, Online-Konten eigentlich mehr oder weniger. Es gibt einen neuen Anbieter, der heißt Number26 und der war zumindest also auf Twitter und in den News wurde jetzt immer gesagt, ja hier so ein neuer Online-Konto-Anbieter ich hatte auch das Gefühl, es gibt mehr und es gibt sozusagen so ein neues Fintech-Startups heißt das. Also was das genau ist, was man mit so einem Konto machen kann, das klären wir gleich. Vorher machen wir aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann geht's hier weiter im Chaosradio.
Seit letztem Jahr hat Berlin einen riesigen neuen Stern am Festivalhimmel mit so einem einprägsamen Namen.
Lollapalooza, 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 Lollapalooza. Fritz präsentiert das Lollapalooza Festival.
In diesem Jahr mit Major Lazer, Kings of Leon, Milky Chance, Radiohead und Philipp Poiseuille. Mit Dimitri Vegas und Like Mike, Max Herre und Paul Kalkbrenner. Und das sind längst noch nicht alle.
Das Lollapalooza Festival.
Am 10. und 11. September. Im, am und rund um den Treptower Park.
Mehr Infos fritz.de/events.
Lollapalooza Berlin.
Präsentiert von Fritz.
Und das hört man.
Um genau 10:30.
Fritz Nachrichten.
Mit Max Käther.
Bundeskanzlerin Merkel ist davon überzeugt, dass Deutschland die Herausforderungen durch die Flüchtlingskrise meistern wird. Das sagte sie heute auf einer Pressekonferenz. Merkel will mit einem 9-Punkte-Plan für mehr Sicherheit in Deutschland sorgen. Unter anderem sollen Vorbereitungen getroffen werden, dass die Bundeswehr bei großen Terroranschlägen auch im Inland eingesetzt werden kann, sagte Merkel. Außerdem sollen demnach die Hürden für die Abschiebung von Asylbewerbern gesenkt werden. Die französischen Behörden haben Gedenkmärsche für die Opfer der jüngsten Anschläge aus Sicherheitsgründen verboten. Ein für Sonntag geplanter Marsch in Nizza wurde wegen der starken Belastung der Polizei nicht genehmigt. Um die Sicherheitslage in Frankreich zu verbessern, will Frankreichs Präsident Hollande so schnell wie möglich eine Nationalgarde bilden lassen. Die soll aus Reservisten bestehen und die regulären Sicherheitskräfte entlasten. Ein jugendlicher Drogendealer muss nach der Attacke gegen zwei Polizisten ins Gefängnis. Der 17-Jährige hatte gestern Abend in Berlin-Kreuzberg zwei Zivilfahnder zum Teil schwer verletzt. Sie hatten ihn beobachtet, als er am Spreewaldplatz nahe dem Görlitzer Park Drogen verkaufte. Als sich die Fahnder zu erkennen gaben, hatte der Jugendliche direkt auf sie eingeschlagen. Der Angriff des Dealers war so heftig, dass einer Kommissarin das Jochbein gebrochen wurde und sie eine Verletzung in der Augenhöhle erlitt. Die schwer verletzte Polizistin muss operiert werden, ihr Kollege musste ambulant behandelt werden.
Sport.
Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist nach 6,5 Jahren zurück auf der europäischen Fußballbühne. Die Berliner gewannen das Hinspiel in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen das dänische Team Brøndby IF mit 1:0. Das Siegtor schoss Ibisevic in der 28. Minute. Das Rückspiel findet am 4. August in Kopenhagen statt.
Das Wetter.
Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Pankow sind 19, in Reinickendorf 22 Grad, Frankfurt an der Oder und Neuglobso haben 19, Lindenberg und Potsdam 21 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her einzelne Schauer und Gewitter ran, teilweise auch mit kräftigem Starkregen und es kühlt sich ab auf bis zu 16 Grad. Morgens lassen die Schauer dann nach, es lockert auf und wird recht freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel. Bei maximal 26 Grad, erst am Abend kann es dann wieder neue Schauer geben.
Verkehr.
Im Stadtverkehr Berlin in Charlottenburg ist die Kantstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Fasanenstraße wegen eines Kraneinsatzes vollgesperrt bis um 3 Uhr morgen früh. In Friedrichshain an der Ostbahn gibt es in Höhe am Wriezener Bahnhof einen Kraneinsatz und eine Nachtbaustelle, dort ebenfalls eine Sperrung bis um 5 Uhr früh. In Prenzlauer Berg kann sich nach dem Hertha-Spiel rund um den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark noch stauen und es gibt immer noch Sperrungen wegen der Überschwemmungen. In Gesundbrunn ist der Gleimtunnel betroffen und in Schöneberg die Hohenstaufenstraße zwischen Martin-Luther- und Münchner Straße. In Brandenburg auf der A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen steht ein kaputter Laster auf der rechten Spur. Auf der A12, Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder West gibt's Stau. Auf der A13, Berlin Richtung Dresden, zwischen Schönefelder Kreuz und Rago gibt's Fahrradfahrer auf der Straße. Vorsicht auch auf der A13, Dresden Richtung Berlin, in Höhe Schönefelder Kreuz gibt's Gefahr durch Fahrradfahrer auf der Straße, dort bitte aufpassen. Auf der A24, Berlin Richtung Hamburg, zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Pritzwag sind Leute auf der Standspur. Auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Parchim und Dreieck Havelland ist ein Schwertransporter unterwegs und darf nicht überholt werden. Und auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Pritzwalk und Dreieck Wittstock-Dosser sind ebenfalls Leute auf der Straße. Ansonsten, da wo es geht, gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr Fritz für die Hosentasche wollt, mit Livestream, Studio-Message, Podcasts und jede Menge mehr, dann holt euch doch die Fritz-App. Kostenlos und werbefrei in eurem App oder Play Store.
Fritz.
Blue Moon.
Und der Blue Moon ist heute das Chaos Radio hier auf Fritz, wo der Chaos Computer Club da ist. Und zwar in Gestalt der Menschen Dennis, Dirk und Christian. Hallo, guten Abend nochmal.
Hallo.
Hallo.
Und wir reden heute über digitales Geld, also genau genommen digitalen Währungstransfer. Also wie kommt Geld von einem zum anderen? Wir haben gerade schon darüber geredet, dass Plastikkarten so ein neues System haben, mit dem man sie auslesen kann in einem Laden, was gar nicht so ein großer Unterschied ist, wo es nur für die Händler ein bisschen billiger wird und man kleinere Beträge bezahlen kann. Das ist genauso unsicher wie vorher, also nichts Großes. Und dann gibt es Neues sozusagen, es gibt eigentlich immer wieder mal so Anbieter, die sagen, ja, wir sind jetzt das neue Online-Konto und das unterscheidet sich für mich zumindest gar nicht so sehr von einem herkömmlichen Girokonto, nur dass es so Komfortfunktion hat, dass man halt wirklich alles im Webbrowser machen kann, das ein bisschen besser funktioniert als die Webseite einer alten Bank, aber es ist doch ein bisschen was anderes. Der erste Anbieter, der mir begegnet ist, ist Fidor gewesen und jetzt hat öfter mal, zumindest in meiner Timeline auf Twitter, Number 26 ist immer wieder vorgekommen. Manche Leute fanden es irgendwie toll, manche Leute haben drüber geschimpft und ich weiß doch gar nicht so richtig, was es ist und deswegen könnt ihr mir das vielleicht erklären. Number 26, was ist das eigentlich? Was machen die? Was soll das? Jetzt guckt euch alle ganz erschreckt an.
Also ich bin Kunde tatsächlich, also ich habe ein Zweitkonto sozusagen da und bei mir waren das ganz pragmatische Gründe und dann habe ich halt so ein paar nette Features gefunden. Also ganz pragmatisch in dem Sinne, dass man da halt jeden Bankautomaten benutzen kann in der Stadt und nicht nur die von der Bank, bei der man ist.
Ohne Gebühren.
Ohne Gebühren, genau. Das gibt es auch bei anderen Banken, aber da muss man immer eine Mindesteinlage haben und da hätte ich dann sozusagen alles umstellen müssen. Und so habe ich einfach mir dieses Konto geklickt und verifiziert und also mich bekannt gemacht dem Anbieter. Und wofür es halt auch noch praktisch ist, ist im europäischen Ausland Bargeld abzuheben. Das kostet ja sonst auch immer Gebühren. Und dann, was auch noch ganz nett ist, wenn man Geld abhebt, dann kriegt man halt gleich, also man hat eine App dazu auf dem Mobiltelefon, iPhone und Android. Und man kriegt halt, bevor das Geld noch schon rauskommt, hat man schon die Nachricht bekommen, wie viel man abgehoben hat und dass es funktioniert hat. Und man kann die Karten auch selektiv sperren zum Beispiel. Also wenn man nicht weiß, dass man demnächst nichts im Internet kauft, dann schaltet man die Internetbezahlfunktion für die Kreditkarte einfach in der App kurzfristig ab. Also man muss nicht gleich die ganze Karte sperren. Also die haben sich schon einiges an Komfort da einfallen lassen. Das kommt natürlich auch alles zu einem Preis. Also der Preis ist nicht, dass man da Gebühren bezahlt, sondern da man keine Gebühren bezahlt, ist eigentlich, also ich kann da zwar nur spekulieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau so ist, dass halt mit den Daten, die da anfallen von einem, das Geschäft gemacht wird. Und dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man so ein Konto eröffnet. Und
sozusagen das Google der Banken oder wie?
Na, ich weiß nicht, ob es so schlimm ist. Ich meine, also ich benutze es hauptsächlich, um Bargeld zu kommen. Ich überweise da monatlich ein bisschen Geld hin auf das Konto und dann kann ich mir halt, wenn mal kein Automat in der Nähe ist,
aber was abheben. Was ist der Unterschied zwischen sozusagen dieser Einrichtung und einer normalen Bank? Was machen die denn anders? Oder ist es einfach nur sozusagen eine besonders online-affine Bank?
Das würde ich so sagen, ja. Und die App ist auch gut zu bedienen. Und was, glaube ich, auch einfach ist, also ich habe viele Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen, sondern die aus dem europäischen Ausland kommen und die kriegen halt sehr leicht bei Number 26 ein Konto. Für die ist es, also ich glaube, in meinem Berliner Office haben alle Nicht-Deutschen haben ein Number 26-Konto einfach, weil es so einfach zu kriegen ist.
Also der Prozess, ein Konto zu öffnen, da ist auch irgendwie relativ schick, sage ich mal, weil das geht komplett übers Handy. Man muss nicht in irgendeine Bank gehen und Papiere abgeben. Also es läuft alles übers Handy und ist alles irgendwie schön einfach.
Ich könnte mir da auch unter falschen Namen ein Konto machen etwa?
Kannst du ja mal versuchen. Weiß ich nicht, vielleicht. Also ich meine, die machen so eine Videokonferenz dann mit dir. Also die rufen dich auf dem Telefon mit Video an und dann musst du deinen Personalausweis, also deine ID-Card so in die Kamera halten, während sie mit dir sprechen. Okay, ja. Und dann gucken sie so nach den Merkmalen. Ach, hast du auch gemacht, ne?
Für Bitcoin-Exchanges. Ja, gemacht habe ich es noch nicht, aber ich kenne einen Bitcoin-Bude, wo man das machen muss, wenn man größere Transaktionen irgendwie machen möchte.
Es wird anscheinend als sicher angesehen, über eine Videokonferenz einen Ausweis zu zeigen.
Also mal davon abgesehen, aber ich habe davon gelesen, dass es auch Ärger gibt, also weil Überweisungen irgendwie nicht so schnell gehen und weil auch irgendwie Leute rausgeworfen wurden.
Ja, genau, vor kurzem gab es den Ärger, weil, also in Deutschland ist es halt sehr teuer für so einen Anbieter tatsächlich an jedem Automaten das Abheben zu erlauben. Und das haben sie irgendwie anscheinend nicht mit einberechnet, dass Leute das dann mehrmals im Monat machen oder alle 2 bis 3 Tage. Und jetzt
warte mal, sie bieten einen Service an und rechnen damit, dass Leute ihn nicht nutzen?
Ja.
Das ist so wie mit den Internetleitungen.
Verkalkuliert,
wenn du deine DSL-Leitung zu doll nutzt, dann wird man ja auch gerne mal gekündigt, ne? Wenn man die überstrapaziert.
Also da sind wohl 500 Leute gekündigt worden und was jetzt dabei rausgekommen ist, ist, dass sie gesagt haben, wer mehr als dreimal im Monat abhebt und das nicht als Eingangskonto für sein Gehalt benutzt, wie auch immer sie das feststellen wollen, also größere Summen monatlich Eingänge hat, der zahlt dann bei der vierten, beim vierten Abheben dann 2 Euro pro Abhebung. Also das ist jetzt die Änderung.
Das ist aber auch totaler Quatsch.
Aber Entschuldigung. Also. Naja, so ist jetzt, also damit wollen sie halt verhindern, dass Leute zu oft.
Nee, aber du hast ja gerade gesagt, für dich war das Hauptkriterium, Bargeld zu besorgen.
Ja gut, das kann ich jetzt noch 2 bis 3 Mal im Monat machen.
Und was ist jetzt sonst noch so toll?
Also genau, ich hatte gehofft, dass ihr mir das erklären könnt tatsächlich, weil es gibt halt diese Schlagworte.
Das ist einfach nur das, was die anderen Banken nicht machen. Alle anderen Banken könnten das genauso gut machen, aber die haben es halt, die machen es halt.
Und ist das auch eine Bank?
Sie haben inzwischen auch eine eigene Banklizenz. Also sie waren lange bei Wirecard angehängt.
Was heißt das?
Dass sie eine eigene Banklizenz haben?
Nein, was heißt das, bei Wirecard angehängt zu sein?
Na, das, da gab es dann, glaube ich, auch nur, na, es gibt eh nur Maestro und Mastercard. Also Wirecard ist halt so ein Anbieter für Kreditkarten.
Ich glaube, virtuelle Kreditkarten.
Ja, virtuelle Kreditkarten, genau. Du kannst auch eine richtige Karte zugeschickt kriegen. Okay. Also auch bei Wirecard. Ja, und deren Banklizenz haben sie mitgenutzt und jetzt haben sie ihre eigene.
Okay.
Auch keine große Sache.
Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, zu sagen, weil alles, was immer so als so, das ist was völlig Neues kommuniziert wird, ist eigentlich sozusagen das, was alle schon immer gemacht haben, nur weil es hat sich mal jemand hingesetzt und es hat es modernisiert.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, ist keine Revolution. Könnten alle anderen Banken könnten das auch schon lange gemacht haben.
Okay.
Aber
Dann würde ich zum Schluss, was man sagen, also was dann das letzte Thema ist, was man vielleicht schon mal gehört hat, wenn man sich nicht tiefer mit der Materie beschäftigt, zu virtuellem Geld kommen, kann man das so sagen? Also es gibt mittlerweile so ein paar Anbieter, wie also Kringle zum Beispiel oder PayPal macht das auch oder wie es Krill hieß das, wo man sich bei einem Online-Dienst anmeldet und da Geld einzahlt und dann kann man das sozusagen zwischen anderen Leuten, die auch angemeldet sind, hin und her schieben.
Aber es ist ja immer noch kein
nicht
virtuelles Geld.
Sondern?
Na, ist schon
ein Online-Konto.
Echtes Geld, was die auch hin und her schieben. Also ich meine,
ist doch immer virtuell, oder nicht?
Ja. Okay, diese Diskussion wollte ich jetzt nicht anfangen. Bitte.
Aber eigentlich ist PayPal jetzt auch nichts anderes als eine modernere Bank, würde ich fast behaupten.
Also quasi, das ist auch nur, wenn ich schiebe mein Geld zu denen und dann haben die quasi ein großes Bankkonto irgendwo und verwalten, aber intern, wem was gehört.
Ja, du hast halt nur keine Kontonummer, sondern du hast dann da deine E-Mail-Adresse, benutzen die irgendwie.
Ja.
Und dann kann man so das Geld da von Person A zu Person B schieben, aber das war es eigentlich auch schon. Also da ist jetzt nichts, die haben ja keine eigene Währung, sondern sie
nutzen. Händlerschutz.
Ist schon und Händler, das ist so ein Zusatzangebot, aber ansonsten ist das doch, da ist doch nichts Spezielles dran eigentlich.
Ja, aber nichts Spezielles im Sinne schon. Also bei der Bank sozusagen, da streiten also die Finanznerds sozusagen sagen auch wieder, das stimmt alles gar nicht, das Geld ist nicht sicher, aber bei der Bank ist ja mein Geld relativ sicher. Es ist sagen, ich weiß nicht, ob PayPal mittlerweile auch eine Banklizenz hat, aber es gibt ja mehrere so eine Online-Dienste, die haben ja dann mein Geld und kann mir irgendjemand garantieren, dass ich da wieder rauskriege?
Also in Deutschland zumindest müssen sie eine Banklizenz haben, wenn sie für dich Geld aufheben. Also wenn sie es nicht sofort weiterleiten, sondern es auch nur eine Sekunde aufheben, das Geld, dann brauchen sie in Deutschland eine Banklizenz.
Dann musst du sozusagen den Einlageschutz da gewährleisten. Du musst ja so und so viel Prozent von deinen Einnahmen musst du ja hinterlegen.
Mhm.
Das war relativ wenig Prozent, aber wenn alle abheben sozusagen, haben die Banken und auch PayPal ein Problem, aber du musst halt so eine gewisse Summe musst du halt hinterlegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass PayPal gar kein Problem hat, weil die gar nichts verleihen und auch nicht Kredite rausgeben, sondern die operieren, glaube ich, nur mit dem, was sie auch reinkriegen. Insofern
hätten
die dann 100% Einlage.
Zumindest sehe ich an PayPal jetzt auch im Vergleich zu Banken jetzt nicht so viel Spezielles.
Okay.
Außer, dass die online halt besser auftreten und schon zielgerichtet da irgendwie auf die Kunden zu gehen, aber am Ende ist da, also da ist jetzt noch nichts mit virtueller Währung und so. Es gibt ja keine PayPal-Coins, dann wäre es interessant, die gibt es aber nicht, sie halt hantieren in Euros und in Dollars.
Okay, es gibt keine PayPal-Coins. Na gut, dann kommen wir aber jetzt zu dem Punkt, wo wir es wechseln, weil es gibt ja Bitcoins. Man muss dazu sagen, wir haben schon mal eine Sendung zu Bitcoins gemacht. Das heißt, wenn euch das Thema in aller Tiefe interessiert, dann könnt ihr die hören. Ich habe die Nummer vergessen.
169,
genau. Chaosradio 169 auf chaosradio.ccc.de. Wir erklären es heute noch mal kurz sozusagen, aber haben natürlich nicht die ganzen 2 Stunden Zeit. So ein Bitcoin ist Bitcoin jetzt eine virtuelle Währung eigentlich?
Ja.
Warum?
Na, weil's...
Was ist denn Bitcoin? Also Noch mal ganz kurz gefragt.
Also, boah, das ist schwierig, muss man so weit ausholen, weil irgendwie die Euros, das Gold ist ja auch nicht mehr wirklich hinterlegt. So gesehen sind die Euros ja auch schon irgendwie der Kurs, weiß nicht, wie man das erklären soll. Aber Bitcoin ist halt eine eigene Währung schon mal. Mhm. Also ist nicht irgendwie an den Euro gebunden oder an die Dollars oder sonst die. Es ist auch kein Gold dafür hinterlegt irgendwo, dass man sagen könnte, wenn alles zusammenbricht, so jetzt will ich aber für meine Bitcoins, weil die sind jetzt nichts mehr wert, will ich jetzt mein Gold wieder haben, was irgendwo im Tresor liegt. Das gibt's auch alles nicht. Mhm. Deswegen ist das schon, würde ich sagen, mal virtuell, künstlich geschaffen, so könnte man das auch nennen.
Okay.
Und ja, die Frage war, ob es eine virtuelle Währung ist, ja, würde ich so sagen.
Und man kann sein Bitcoin-Konto auch nicht überziehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Also, das heißt, Dispo gibt's nicht.
Genau, kein Dispo.
Okay, aber nochmal ganz kurz sagen, wie funktioniert denn Bitcoin? Also was genau passiert denn da?
Also der ein großer Unterschied im Gegensatz zu einer Bank ist, dass, ja, wenn die Bank mein Geld hat, dann hat sie mein Geld. Und wenn die Bank pleite ist, wie auch immer, was da so passiert, hatten wir ja vor ein paar Jahren, dann ist das Geld weg. Bei Bitcoin kann man sein Geld selber bei sich zu Hause verwalten, in seiner Bitcoin-Wallet, also in seinem Portemonnaie.
Weil, und ist niemand, aber eine Software, ne?
Ist eine Software, ja, okay. Weil die Bitcoins sind ja virtuell, also sind ja in Bits gespeichert, also Bitcoin. Ja. Und niemand kann mir die dann klauen, sondern ich verwalte meine Bitcoin selber. Und wenn ich jetzt hier, sagen wir mit Dirk irgendwie, wenn wir irgendwie ein Geschäft abschließen wollen oder ich, sagen wir mal, ich schenke ihm einen Bitcoin zum Geburtstag, ja, ich bin ja mal so nett. Ja. Und dann kann ich das ohne Hilfe von anderen, mehr oder weniger, da gibt es also nicht ganz, aber kann ich das von mir zu ihm schieben und brauche da keine Bank für oder keinen sonst wen.
Ja, dazwischen. Niemand kann das verhindern.
Und niemand kann das verhindern.
Das ist der Punkt.
Aber entschuldige, wenn das so ist, ja, dann mache ich jetzt hier so meine Bitcoin-Software auf. Naja, also da sind ja 100.000 Bitcoins drin. Die
ja, ist korrekt. Und jetzt kommt wieder der nächste Unterschied. Bei einer Bank, wir gehen jetzt mal, die Computer lassen wir jetzt weg, aber bei der Bank, wenn ich da irgendwie meine 1.000 D-Mark damals eingezahlt habe, dann saß da so ein Buchhalter, hat eingetragen, hier der Dennis, 1000 D-Mark hat eingetragen, er hat jetzt 1000 D-Mark, bin ich nach einem Monat wieder hin, hat er geguckt, alles klar, 1000 D-Mark sind noch da, kann man ihm jetzt wieder auszahlen. Mhm. Das heißt, die Buchführung fand in der Bank statt. Wenn man bescheißen wollte, musste man sozusagen in die Bank einbrechen nachts oder so und musste man an der Buchführung musste man schummeln. Ja. Aber es ging nur innerhalb der Bank, die war geschützt, kennen wir ja Banken, Tresore und so weiter, kam man halt nicht so ran, aber die Bank hätte theoretisch können, wenn sie wollte.
Ja.
So, bei Bitcoins ist es aber so, da es ja keinen gibt, der es verhindern kann, der zwischen mir und zwischen dem Dirk unsere Überweisung verhindern kann.
Ja.
Gibt es auch keine zentrale Stelle, die das irgendwie überwacht. Gleichzeitig aber, damit auch ich und Dirk und überhaupt alle die Leute, die Bitcoin nutzen, nicht schummeln können, überwachen wir uns eigentlich alle gegenseitig. Das heißt, es ist ein riesengroßes Netzwerk und jeder sieht, was jeder macht. Das heißt, wenn ich halt dem Dirk was rüberschiebe, dann landet das im gesamten Bitcoin-Netzwerk und jeder weiß das, dass ich das getan habe. Und dann weiß auch jeder, der Dennis, der hat diesen einen Bitcoin nicht mehr, sondern den hat jetzt der Dirk.
Okay.
Also es wird sozusagen das Recht weitergegeben, das auszugeben.
Also, genau.
Es gibt auch nicht einfach so eine Ziffernfolge, die dann einem Bitcoin entspricht, sondern man gibt das Recht weiter, das auszugeben.
Okay, also das ist also im Prinzip in der Software sozusagen ist programmiert, dass
das ist verteilte Buchführung, könnte man
das sagen. Das ist verteilt, okay, sagen. Also der Software ist programmiert, dass jeder, der diese Software benutzt, sozusagen die Dinge, die er hat, hin und her schieben kann.
Ja.
Und dass sich alle aufschreiben, wer was hin und her geschoben hat.
Genau. Weil so, jetzt das ist wichtig, warum das nicht passieren darf. Weil wenn ich meinen Bitcoin zu dem Dirk schiebe, könnte ich ja dann kurz danach sagen, naja, also diese virtuellen Bits, die habe ich ja, ich habe mir vorher eine Kopie gemacht, kennt man ja auf dem Rechner, man macht sich eine Kopie von seiner Datei und die Bitcoins sind ja auch nichts weiter als eine Datei. Kopiere ich mir die und schicke dir den Bitcoin auch nochmal.
Geile Idee.
Und dann sieht aber das gesamte Bitcoin-Netzwerk, nee, du hast die vorher schon an den Dirk geschoben, du darfst die nicht nochmal woanders hinschieben. Das nennt man dann Double Spending und das sehen alle, dass es nicht erlaubt, das geht dann nicht mehr.
Okay, so.
Deswegen müssen das alle sehen, damit
die müssen man nicht
bescheißen kann.
Okay, habe ich jetzt verstanden. Also, und gibt es, wie viele Bitcoins gibt es?
Zurzeit glaube ich irgendwas zwischen 14 und 15 Millionen, glaube ich.
Und wo kommen die her?
Na, die werden ja künstlich erzeugt. Der Erfinder, der Satoshi Nakamoto, genau, hat sich das so gedacht, dass er musste ja irgendwie anfangen und er wollte ja nicht wie früher, dass halt das durch Gold gestützt wird, so bei vielen Währungen. Und weil er hatte ja auch keins, würde ich mal behaupten, nicht so viel. Irgendwie musste er ja loslegen und seine Idee war halt, dass man sich das berechnet und damit sich nicht einfach jeder hinsetzt und sich unendlich viele berechnet, hat er das so gestaltet, dass man Rechenaufgaben macht, die kompliziert sind und man nur manchmal was findet und dann hat man Bitcoins. Und diese Rechenaufgaben, die sind auch nicht unnötig, sondern die signieren sozusagen wieder alle Transaktionen, die im Bitcoin-Netzwerk gemacht wurden. Das sind die sogenannten Blocks. In einem Block sind die Transaktionen drin, die werden unterschrieben und wenn die Unterschrift passend ist, dann kriegt man auch wiederum Bitcoins dafür.
Also
das läuft aber aus irgendwann. Das ist alles vorberechnet. Das geht, irgendwann gibt es keine mehr. Das ist sozusagen.
Okay, also momentan ist noch so quasi, es gibt diese Bücher, ne, mit der Buchhaltung quasi, die also digital erstellt werden. Und momentan, wenn ich daran mitarbeite, dass diese Bücher erstellt werden, kriege ich als Belohnung.
Genau, inzwischen zwar sehr wenig, aber früher, als er angefangen hat, 2009, hat man immer, wenn man einen Block gefunden hat, und in einem Block wurden ja die Transaktionen halt signiert, hat man 50 Bitcoins bekommen.
Okay, aber wenn du sagst, das ist irgendwann vorbei, welche Motivation soll denn dann noch da sein, in Zukunft auch drauf aufzupassen, was die anderen Leute machen?
Na, irgendwann, wenn es in, keine Ahnung, ich glaube bis 2100 geht das, glaube ich, mit den Bitcoins erstellen.
38.
Ja, irgendwie aber da so. Ist
es schon früher
sehr. Dann gibt es keine Bitcoins mehr. Also dann werden so wenig Bitcoins ausgeschüttet, dass eigentlich fast null ist. Mhm. Aber der, der diese Blöcke signiert und findet, der kriegt alle Transaktionsgebühren, die bei diesen Transaktionen entstehen. Also wenn ich dem Dirk eine Transaktion mache, dann ist so wie in einer echten Bank auch, dann gibt es leichte Transaktionsgebühren. Man kann die sich zurzeit selber aussuchen. Ja. Man kann die sehr niedrig setzen, man kann die sehr hoch setzen. Wenn man die aber auf Null setzt zum Beispiel, könnte es passieren, dass die Transaktion nicht stattfindet, weil der, der sich die Arbeit macht, denkt sich dann, wenn da keine Transaktionsgebühren drin sind, dann mache ich das nicht.
Kleines Verständnisproblem. Ja. Du hast ja gesagt, alle gucken auf die Transaktionen.
Ja.
Aber es kriegt ja nur einer Geld dafür, dass er drauf geguckt hat.
Er guckt ja nicht nur drauf, er signiert es ja auch. Und alle prüfen auch dessen Ergebnis, was der da abliefert, ob das stimmt.
Okay. Also sagen, es ist okay.
Das ist sozusagen in dieser Software eingebaut. Dieser Bitcoin-Client, wenn man sich den runterlädt, da ist das gesamte Regelwerk ist in dieser Software drin.
Okay, also ich kann die Software gar nicht benutzen, ohne den anderen auch zuzugucken. Ich kann mich gar nicht entscheiden.
Korrekt.
Ah, okay.
Das ist auch das Problem, wenn du den Bitcoin, also wenn jetzt hier unsere Hörer, wenn die denken, sie wollen jetzt bei Bitcoin mitmachen und sie laden sich den Client runter, dann dauert es erstmal ein paar Stunden, weil sie müssen dann erstmal die letzten 6 Jahre Buchhaltung runterladen, so könnte man das nennen. Das sind zurzeit irgendwie 60 oder 70 Gigabyte. Jetzt sagen wahrscheinlich alle, na, ihr seid ja verrückt, was soll ich damit so viel Daten, aber der Satoshi Nakamoto hat sich das so gedacht, dass halt die Festplatten schneller groß werden, als diese Blockchain groß wird.
Ja. Na, aber es und gibt das auch passt Clients, auch einigermaßen. Es gibt auch Clients, die mit einer vereinfachten Version funktionieren, die brauchen nicht die gesamte Blockchain.
Das also, kommt noch dazu.
Sonst gäbe es auch keine Mobiltelefon-Wallets, weil da sind nämlich keine 60 Gigabyte Platz drauf. Also zumindest nicht auf meinem Telefon.
Okay. So, jetzt ist es ja aber so, dass die das ist ja eine virtuelle Währung, aber die erhält dann letztlich nur dadurch Wert. Also ich meine, klar, jetzt haben wir irgendwie Bits berechnet und die kann man auch hin und her schieben und das ist alles gut und schön, aber die wäre ja kein Geld wert, wenn ich sie nicht irgendwann tatsächlich umtauschen könnte in irgendwas.
Na, dafür gibt es ja Exchanges, so nennt man die.
Ja.
Da gehst du hin und sagst, ey, ich habe hier einen Bitcoin und der Exchange sagt, ja, für mich ist der gerade 100 Euro wert. Dann sagst du, bist du bescheuert, ist ja viel zu wenig. Dann gehst du zu einem anderen Exchange und der sagt dir 200, dann sagst du, ja, ist prima, nämlich. Okay. Das heißt, festgelegt wird der Wert nicht, sondern den bestimmt der Markt einfach, Angebot und Nachfrage. Und das ist übrigens mit dem Euro genauso, nur dass der Euro so viel Leute Einfluss haben, dass er halt nicht einfach mal so hin und her schwankt. Mhm. Und bei Bitcoin ist es eigentlich nicht anders.
Ist das jetzt der Punkt, wo wir Manfred dazu holen einfach? Eigentlich?
Ich weiß nicht, was Manfred erzählen will.
BitSquare, es geht um BitSquare dann gleich.
Ja, weiß ich nicht.
Okay,
ja,
wir fragen einfach mal. Hallo und herzlich willkommen, Manfred.
Hallo, hi.
Manfred ist zugeschaltet aus Spanien, wenn ich richtig informiert
bin. Genau, aus dem sonnigen Barcelona. Schöne Grüße.
Sehr schön. So, und du arbeitest in etwas, was genauso ein Exchange ist, wie Dennis gerade gesagt hat. Kannst du mal genau erklären, was das ist und dann, was du konkret machst daran?
Ja, also BitSquare ist ein dezentraler Exchange und das ist der Hauptunterschied zu den normalen Exchanges und es ist mehr oder weniger der erste wirklich dezentrale Exchange, wo man Bitcoin gegen nationale Währungen wie Euro oder Dollar oder was umtauschen kann, weil die normalen Exchanges funktionieren prinzipiell wie ein Stock Exchange oder Forex Exchange. Es ist einfach prinzipiell eine Bank, die dort den Markt hat und eben die Käufer oder Verkäufer werden dort gematcht und die Bank verwaltet das Geld, du zahlst dein Geld ein und der tauscht um und kriegst dann irgendwann das Geld wieder raus, wenn du
es überweist. Also das ist sozusagen ist eine zentrale Stelle.
Genau, das sind die normalen Exchanges. Und das sind eigentlich ein ziemlicher Widerspruch zu der Idee von Bitcoin, weil Bitcoin ist halt ein Währungssystem und ein Transaktionssystem, wo diese zentralen Stellen vermieden sind. Und Satoshi Nakamoto hat eben bewiesen, dass es möglich ist, ohne diesen Trusted Third Parties auszukommen. Und beim Exchange, wenn du jetzt deinen ersten Bitcoin kaufen willst, bist du aber prinzipiell angewiesen auf diese zentralen Firmen, was prinzipiell wie Banken operieren. Und BitSquare ist eben die erste Lösung, wo die User in einer dezentralen Art und Weise Bitcoin gegen Euro oder andere.
Bevor wir dazu kommen, das genau erklären, wie es funktioniert, würde ich gerne wissen, ist das also das dezentral zu gestalten? Ist das sozusagen nur so ein technischer, also quasi so eine idealistische Herausforderung, weil das soll jetzt alles dezentral sein? Oder gibt es sozusagen praktische Nachteile, dass diese anderen Exchanges quasi zentral gesteuert werden?
Das Dezentrale ist eigentlich eine Folgerung vom Censorship Resistance. Also aus meiner Meinung und das teilen auch viele andere Bitcoiner, das Wesentliche von Bitcoin ist eigentlich, dass es eben Censorship Resistant ist. Es kann kein Staat oder keine Firma hergehen und kann sagen, diese Transaktion war, frieren wir ein oder machen wir rückgängig. So wie es zum Beispiel damals bei WikiLeaks passiert ist in Amerika, dass einfach viele oder so gut wie alle großen Payment-Firmen und Credit Card Companies die Konten von WikiLeaks eingefroren haben. Das ist bei Bitcoin nicht möglich. Okay. Und das verlagert halt ist im Prinzip wie das Internet. Das ist eigentlich das, was Internet für Information ist, und es war ja auch früher, also vor dem Internet hat es im Prinzip nur Radio, Fernsehen und Zeitungen gegeben, um Meinungen oder um Informationen auszubreiten, und es war sehr limitiert und es war eine sehr große Hürde. Also man hat nicht einfacher Journalist werden können, es haben nur wenige Leute sein können. Und dann hat es relativ wenig kleine Channels gegeben, wo man nicht sehr effektiv Informationen austauschen hat können. Mit Internet hat man das demokratisiert und jeder kann heute mit seinem Blog prinzipiell seine eigene Zeitung aufmachen oder so einem Video.
Um zurück zu sagen, zum Geld zu kommen, das ist das Problem an den zentralen Exchanges, was du siehst, ist, dass die sozusagen haben ja dann irgendein Land oder einen Ort, an dem sie sitzen, und dann kann immer sozusagen eine Regierung hingehen oder wer auch immer und sagen so, nee, das darfst du nicht mehr. Wenn man das genug macht, gibt es sozusagen dann irgendwann keine Möglichkeit mehr, Bitcoins in, ich sag mal, echtes Geld.
Ja, genau. Das ist auch sehr real. Also, das ist in China passiert vor 3 Jahren. Das hat damals einen Crash dann ausgelöst. Da war Bitcoin ja schon über $1,000 wert und dann ist runtergegangen wieder auf relativ wenig. Und der Auslöser war hauptsächlich, dass die chinesische Regierung allen Banken und Finanzinstituten verboten haben, dass sie mit Bitcoin-Unternehmen oder eben Exchanges irgendwas zu tun haben. Also die Exchanges haben keine Konten machen können, die Leute haben keine chinesische Währung einbezahlen können und es war natürlich der Markt dann sehr eingefroren. Und dieser Gateway vom jetzigen Geld, vom nationalen Geld zur Cryptocurrency ist natürlich sehr kritisch. Und das ist meiner Meinung nach eine Achillesferse für das ganze Bitcoin-System, weil ja Staaten wahrscheinlich, manche Staaten auf jeden Fall, in Bitcoin eine Konkurrenz sehen, weil sie mit Bitcoin eben keine Kontrolle und Überwachung und nicht die Kontrolle über das Geld haben. Und die wollen das vermeiden und dann Druck auszuüben auf den Exchange ist halt der einfachste Weg.
Dann haben wir sozusagen jetzt schon mal eine Motivation dafür, warum es sinnvoll sein kann, das noch irgendwie anders zu gestalten. Wir klären gleich, wie das gehen kann, weil das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil das Geld muss ja dann irgendjemand tatsächlich auszahlen. Wie das funktioniert, klären wir gleich. Dirk, hat das noch einen?
Ja, das war genau meine Frage. Wie funktioniert BitSquare?
Also das klären wir gleich. Vorher hören wir noch eine Musik von den Paper Thieves, I'd Like to Stay, und dann sind wir gleich hier wieder da und erklären, wie man dezentral aus Bits Euro macht. Even if it's all just a mistake, and even if this universe is really as big as they say, I'd like to stay. Oh,
And even if it's all just a dream, we're just floating around, hooked to a machine. I'd like to stay, I'd like to stay.
Und damit herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon, wo es heute um digitale Währung geht oder um digitales Geld oder um wie man Dinge, die etwas wert sind, von einer Position zur anderen verschifft, ohne dass man tatsächlich Münzen benutzt. Und wir haben schon über Plastikkarten geredet, wir haben schon ein bisschen über ja, Online-Dienste, die auch irgendwie Geld verschippern, geredet und jetzt als letztes über Bitcoin, haben schon kurz erklärt, was das genau ist. Und jetzt wollen wir sozusagen, nachdem wir geklärt haben, dass das ein System ist, wie man online ja, Werte, also abstrakte Werte sozusagen, erstmal so ein Bitcoin ist einfach nur sozusagen was Digitales verschifft, wollen wir jetzt genau erklären, wie man damit wieder zu, ich sage mal in Anführungszeichen, echtem Geld kommt. Und haben schon gelernt, naja, also wenn das eine zentrale Instanz macht, ein sogenannter Exchange, dann kann das gefährlich sein, weil dann ein Staat oder vielleicht auch eine dickere Firma sagen kann, nee, das darfst du nicht mehr, geh weg. Und deswegen gibt es die Idee, dass man das dezentral macht. Ich begrüße nochmal alle Anwesenden. Das sind Dennis, Dirk, Christian und Manfred. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Das kann man noch ein bisschen schwungvoller üben. Beim nächsten Open haben wir noch ein bisschen Zeit. Also die Idee ist, Bitcoin ist ja sowas Dezentrales. Also alle, die sich diese Software installiert haben, arbeiten daran, dass das Bitcoin-System konsistent bleibt und gucken drauf, wer überweist gerade wem was. Aber wenn man das wieder zu anderem Geld machen will, dann muss man zu einer zentralen Stelle gehen, die irgendwo tatsächlich einen Ort hat. So, und jetzt gibt es Manfred von BitSquare, der sagt, nein, das geht auch anders. Wir können das auch dezentral machen. So, Manfred, was wir uns jetzt alle fragen, wie geht das?
Ja, im Prinzip folgt es recht ähnlichen Prinzipien wie Bitcoin selbst. Also es verwendet ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Anders als Bitcoin verwenden wir Tor, also integriert in der Application. Also der User muss da nichts installieren. Und Tor, ihr habt vorher schon über Tor geredet. Meine Meinung zu Tor ist, es ist einfach ein Privacy- und Security-Layer zum Internet. Das ist im Prinzip wie HTTPS, was jeder verwendet, wenn er zur Bank-Webpage surft. Ähnlich ist eigentlich Tor. Es bietet nur bessere und eine höhere Sicherheit und Privacy. Aber zurück zum Thema. Sobald der User das installiert hat, ist er verbunden mit allen anderen BitSquare-Usern und kann entweder ein Offer machen, dass er jetzt Bitcoin gegen Euro zum Beispiel umtauschen will, oder er kann ein bestehendes Offer nehmen, was er eben in einer Liste in der Application dann sieht. Sobald er einen Trade startet mit einem anderen User, muss der den Bitcoin verkaufen will, muss den Bitcoin einzahlen auf eine spezielle Adresse. Das ist eine Multisig-Adresse. Das ist etwas Spezielles in Bitcoin. Das ist im Prinzip so etwas wie eine Logbox. Da kann man definieren, wie viele Eigentümer mehr oder weniger es gibt für diese Adresse und wie viele Eigentümer das man braucht, um das Geld, was auf der Adresse ist, auszuzahlen. Also wir verwenden eine Two-of-Three-Multisig, das heißt, man braucht mindestens zwei der drei Beteiligten, damit man das Geld wieder rausbekommt. Und normalerweise sind das die zwei Leute, die den Exchange machen. Wenn am Schluss alles gut gegangen ist, dann können die beide das vereinbaren, dass das Geld dann ausbezahlt wird auf dem, der die Bitcoin kaufen will. Wenn irgendwas schief geht, entweder aus technischen Problemen oder weil einer den anderen betrügen will oder die Bank Probleme gemacht hat bei der Überweisung, dann gibt es diese dritte Person, das ist ein Arbitrator oder ein Schiedsrichter quasi oder ein Customer Care Agent, der sich dann den Fall anschaut und der dann mit beiden kommuniziert und der muss dann herausfinden, was schiefgegangen ist und wem das Geld zusteht.
Ich versuche mal zusammenzufassen. Also jemand hat einen Bitcoin, also man kann die Währung unterteilen, aber jetzt nur fürs Theoretische, jemand hat einen Bitcoin und schreibt quasi in der Software, was so eine Art Auktionsplattform für virtuelle Währung zu sein scheint, schreibt dann, ich möchte einen Bitcoin verkaufen, wer bietet mir dafür 100 Euro? Und dann kann ich sagen, okay, ich mache das. Oder es ist umgedreht, ich sage, ich habe 100 Euro, wer will mir dafür einen Bitcoin verkaufen? Und dann kommunizieren wir über die App und dann überweise ich, also dann sagt der Typ, ich zahle das ein auf so eine Art Sicherheitskonto, ich überweise dem auf herkömmlichem Wege irgendwie diese 100 Euro.
Ja, genau.
Und dann sagen beide, das ist okay und dann wird mir der Bitcoin übertragen.
Ja, genau. Also die Überweisung von der Fiat-Währung, also von Euro zum Beispiel, die geht dann ganz normal klassisch über die Banken. Also du bekommst über die Software die Kontonummer vom Bitcoin-Käufer und gehst dann auf dein Online-Konto, machst die Überweisung, machst du Confirmation in der Application, der andere bekommt die Nachricht, muss dann nachschauen, ob er das Geld erhalten hat. Das kann natürlich leider ein paar Tage dauern, weil die Banken einfach irrsinnig langsam sind, was völlig unverständlich ist in der heutzutage. Sobald der andere, also der Bitcoin-Verkäufer, die Euro erhalten hat, bestätigt er das in der Software und damit wird dann diese Auszahlungstransaktion gemacht von diesem gesperrten Bitcoin und der Bitcoin-Käufer bekommt seine Bitcoin. Das ist eigentlich der Basis.
Jetzt hast du aber gesagt, es gibt so eine Art Schiedsrichter, der sozusagen guckt, ob das alles in rechter Dinge geht und wenn da irgendwie Beschiss ist oder technische Probleme, kann der das klären. Wo sitzt dieser Schiedsrichter? Wer ist das?
Ja, das ist momentan, also das wird auch ein dezentrales System sein, das ist aber momentan noch nicht implementiert, weil das ein bisschen aufwendig ist noch. Aber prinzipiell kann jeder so ein Arbitrator werden. Der muss aber einen gewissen Geldbetrag hinterlegen, auch in so einem Multisig. Und es gibt gewisse Hierarchie von Arbitratern, also die Arbitrator, die am meisten Geld hinterlegt haben und die am längsten dabei sind, also die am meisten Reputation haben, die haben dann ein höheres Gewicht. Die sind zum Beispiel diese Keyholder von dieser Multisig, wo dieses Deposit einbezahlt wird von neuen Arbitrator. Und der Arbitrator schaut sich das an, ist im Prinzip wie ein Customer Care Job. Also der bekommt ein gewisses Rulebook, wie er arbeiten muss und was er befolgen muss.
Und was hat er davon?
Wird er eventuell auch bezahlt?
Ja.
Also, verstehe.
Also, das ist noch nicht ganz geklärt, aber für BitSquare ist eine neue Organisationsform geplant, also eine Art virtuelle Aktiengesellschaft. Also Decentralized Autonomous Organization ist der Begriff, der in der Kryptowelt dafür verwendet wird. Das ist das nächste Subprojekt, das wahrscheinlich bald entwickelt wird. Und damit werden alle Leute, die für BitSquare arbeiten, Miteigentümer vom Projekt und bekommen dann die Trading Fees bezahlt als Lohn. Also ja, sind einfach wie bei einer AG Shareholder, und desto mehr Share sie haben, desto höhere Einnahmen werden sie bekommen, und die Leute, die dafür arbeiten, bekommen für die Arbeit neue Shares ausbezahlt.
Das heißt sozusagen, im Prinzip, wenn ich mich da hinsetze und diesen Job mache, dann kriege ich dafür Geld, also aus Transaktionsgebühren. Genau. Jetzt ist ja der Mensch grundsätzlich schlecht, und da würde ich mir denken, so okay, wenn ich sowas mache, dann spreche ich mich einfach mit jemandem ab, der Bitcoin verkauft, bin ja selber Arbitrator, und dann kann man da schön Beschiss machen.
Genau, aber dafür musst du eben am Anfang relativ hohe Summe hinterlegen, das werden so ungefähr 5 bis 10 Bitcoin sind, das sind 2.000 bis 5.000 Euro. Aha. Und die sind gelockt mit den Keys von den Arbitratoren mit der höchsten Reputation. Das sind auch Arbitrator, die mit dem Projekt direkt verbunden sind. Das bin ich zum Beispiel. Also ich werde nicht irgendeinen User betrügen und mein eigenes Projekt ruinieren oder andere Leute, die...
Wer weiß!
Ja, dann wäre ich ziemlich dumm.
Okay, aber es ist schon sozusagen, muss schon so eine Art Grundvertrauen dann in das Projekt haben, wenigstens.
Naja... Ich glaube, es erledigt sich wirklich, weil das, was der Arbitrator maximal stehlen kann bei einem Trade, also die Trades sind immer limitiert auf momentan maximal 2 Bitcoin, das sind ungefähr 1.000 Euro. Ah, okay. Das heißt, er kann maximal 1.000 Euro stehlen, wenn dann der zweite Arbitrator, der schaut sich das an, also
ich kann nie mehr Euro klauen in einem Mal, als ich eh eingezahlt und hinterlegt habe.
Genau, du wirst auf jeden Fall verlieren. Und dann wird, wenn eben der andere Trader, der sich ungerecht behandelt fühlt, der wird sich dann beschweren. Dann werden sich diese High Reputation Arbitrator den Fall noch mehr anschauen. Wenn die draufkommen, der Arbitrator hat betrogen, verliert er sein ganzes Deposit und hat viel mehr verloren, wie er gewinnen kann.
Okay.
So, das ist das Grundkonzept immer. Details sind dann noch komplex auf jeden Fall, aber da haben wir nicht die Zeit dazu wahrscheinlich.
Ich wollte noch kurz fragen, wieso benutzt ihr Tor und was ist da was ist der Effekt, Tor zu nutzen? Also ist es ein Hidden Service, BitSquare, oder?
Ja, eigentlich der Hauptgrund, warum ich habe früher anderes Peer-to-Peer-Netzwerk verwendet, der Distributed Hash Table, das hat aber leider nie gut funktioniert im echten Internet, weil es, also die große Hürde für Peer-to-Peer-Netzwerke sind die Firewalls und die NAT-Traversal, also die Probleme, die man mit den verschiedenen Setups von verschiedenen Computern hat, dass man erreichbar ist für andere User. Und ich wollte nicht, dass die Leute dann selbst irgendwas konfigurieren müssen mit einem Router oder so, damit sie die Software verwenden können. Das heißt, ich brauchte eine Lösung, die einfach zum Installieren ist und funktioniert. Und Tor ist da einfach eine super Lösung, weil die kommen über jede Firewall. Und,
also diese Trading-Plattform ist gar keine Webseite, sondern das ist die Software, die über Tor miteinander kommuniziert.
Es ist eine Desktop-Application.
Ah, okay.
Es ist in Java implementiert und Tor ist integriert in der Application. Man muss nicht Tor installieren oder irgendwas konfigurieren. Das kommt alles mit der Application und wird by default hat man Tor. Und dadurch ist man nicht mit seiner IP-Adresse sichtbar zu irgendwen anderem im Netzwerk. Also man hat eigentlich maximale Privacy, die man mit der jetzigen IT mehr oder weniger, maximale ist immer relativ, aber ist wahrscheinlich eine der besten Lösungen für Privacy, die man...
Okay. Dennis hat auch noch eine Frage.
Ja, und zwar, wenn du meinst, hier du bist der Ober-Arbitrator, ist es dann nicht das ganze System doch wieder so ganz schön zentral?
Ja, ich bin nicht der Ober-Arbitrator, das wird dann eine Gruppe, es wird einfach so eine Hierarchie sein und ein bisschen ähnlich wie das legale System mit den Supreme Courts, mit den obersten Gerichtshöfen irgendwo.
Aber das ist doch dann sehr zentral, weil das ist dann der oberste Gerichtshof, ist sehr, sehr zentral.
Ja gut, aber in der Regel funktioniert es ja ohne den Arbitrator, ne?
Also der hat nur einen Notfall gebraucht.
Okay, genau, okay. Also der Trade selbst als Arbitrator weiß gar nichts davon. Er bekommt nur quasi, es wird nur sein Key verwendet zum Erstellen dieser Multisig, aber er ist nicht aktiver Bestandteil vom Trade. Nur wenn ein Problem auftaucht, dann brauchen wir sichere Lösungen, wie wir das Problem lösen. Und da ist dann der Dezentralisationsaspekt, wir haben zumindest noch keine bessere Lösung gefunden wie diese. Dass wir so ein hierarchisches System haben und irgendwo muss man aufhören. Natürlich könnte man dann irgendwo hergehen.
Aber nur noch sagen, als letzte Frage, wie viele sozusagen Oberste wird es geben?
Also Details, nachdem dieses dezentrale System noch nicht implementiert ist, die sind noch nicht alle völlig ausgearbeitet. Also das Grundkonzept ist, dass halt eine größere Gruppe ist von 10 bis 20 Leuten, die teilweise für BitSquare arbeiten oder die teilweise persönlich bekannt sind, wo ich einfach weiß, die sind keine Betrüger. Und die Incentives funktionieren ja, weil diese Leute, die für BitSquare arbeiten, wenn die jetzt irgendwo andere Users kämen, erzeugen ja viel mehr Schaden, wie sie eigentlich verdienen über die Plattform, wenn sie dafür arbeiten und das Projekt erfolgreich wird.
Also wir müssen leider zum Schluss kommen, weil wir sagen noch ein paar andere Themen besprochen. Ein spannender Ansatz auf jeden Fall sozusagen, dass man die Verwandlung ins, wie heißt es, Fiat-Geld, also ins echte Geld sozusagen, auch dezentral organisieren kann.
Ich hatte noch eine ganz kurze Frage. Wie viel Volumen macht BitSquare so?
Wir haben gerade jetzt mit der letzten Version Statistiken eingebaut, weil es auch nicht so trivial in einem Peer-to-Peer-System. Und es wird aber ein bisschen dauern, bis das alle User abgedatet haben, bis dann mal halbwegs vernünftige Statistiken haben. Aber es ist noch, also seit April ist es live und es ist halt noch in Bootstrapping. Kann jetzt nicht
wirklich. Mit Volumen meinst du, wie viele Bitcoins da umgesetzt werden?
Oder? Ja, genau.
Ah, okay. Ja. Na gut, sind wir dann sehr gespannt. Manfred, dir auf jeden Fall vielen Dank für die Erläuterung.
Ja, vielen Dank auch.
So, und dann haben wir tatsächlich noch einen Höreranruf und zwar den Christopher aus Oranienburg. Hallo und guten Abend, Christopher.
Hallöchen.
Du hattest eine Frage zu Bitcoin noch.
Zu dem Manfred direkt, zu seinem Projekt hatte ich eigentlich
eine Frage. Ach so, ist der Manfred noch da?
Ja,
ich bin noch da. Da ist er noch, ja.
Und zwar, also in Deutschland ist ja nun mal der größte Exchange zurzeit Bitcoin.de, soweit ich weiß. Die haben ja einen Pakt, sage ich jetzt mal, mit der Fidor Bank eingegangen. Dadurch ist es möglich, sozusagen den Bitcoin als Blitzüberweisung auszuführen, also was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich habe schon oft das Erlebnis gehabt, man überweist, das dauert, der Bitcoin fällt ins Unermessliche, dann hat man ihn endlich und ist nur noch die Hälfte wert. Ist da geplant, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, auch so etwas zu gestalten?
Also längerfristig wollen wir Payment Provider APIs integrieren, aber da kommen leider nur ganz moderne Firmen in Frage und da gibt es leider nur ganz wenige im Bankenbereich oder im Payment-Bereich. Also ich kenne nur OKPay und Perfect Money, die APIs anbieten, wo man in der Application dann direkt quasi sein Konto auch für Euro oder sowas hat und dann die Transaktion automatisieren kann. Dann kann alles viel, viel schneller ablaufen, weil dann nicht der User händisch irgendwie online gehen muss und bestätigen muss und so weiter. Und wenn der nicht am Computer sitzt, dauert es halt ein paar Stunden. Leider mit normalen Banken, die bieten halt keine APIs an und ich glaube, das wird auch nicht in Kürze passieren. Also da bin ich sehr pessimistisch, weil ich meine, die könnten ja das seit mehr als 10 Jahren machen, wie alle normalen Internetprojekte oder Firmen das machen, aber das leben halt in den 80 Jahren und sehe ich auch keine große Bewegung. Ich meine, mit modernen Payment- oder Fintech-Firmen wie diese Number 26, das ist auf jeden Fall interessant. Die werden wir vermutlich auch bald integrieren. Und dann mehr und mehr versuchen, dass dann die Leute zwischen, weil man kann den Transfer vom Fiat um einiges beschleunigen, wenn es die gleiche Firma oder die gleiche Bank ist, dann geht es alles wirklich instant, wie bei OKPay. Oder eben, wenn es auch die gleiche Bank ist, geht es in manchen Ländern zumindest auch instant. Und das werden wir auf jeden Fall mehr unterstützen. Momentan haben wir halt nur die wichtigsten Sachen wie SEPA und nationalen Payment-Transfer, damit es weltweit funktioniert.
Okay, das
ich glaube, der Bedarf, also der Bitcoin-Nutzer, ich kenne jetzt nicht viele Bitcoin-Nutzer, ich glaube, der Großteil der Bitcoin-Nutzer legt schon Wert darauf, dass diese Transaktionen schnell über die Bühne gehen. Von daher glaube ich, dass es wünschenswert ist und dann ansonsten unterstütze ich die Idee. Also ich finde es super. Nur mal so ja. Grob am Rand. Ja.
Also bei Okebe, bei diesen Payment-Methoden, wo wir wissen, dass sie instant möglich sind, ist es nur ein Tag Zeitfenster im BitSquare, wo die User die Transaktion abwickeln müssen. Ansonsten geht es dann zum Arbitrator. Und der zu langsam war, verliert dann ein bisschen was an Geld. Aber leider bei normalen Banken wie bei SEPA kann es teilweise 3-4 Tage dauern. Und wenn es ein langes Wochenende ist, dauert 7 Tage insgesamt. Da sind wir leider an dieses alte System gebunden und können nichts Besseres machen, weil sonst die liefern.
Alles klar. Christoph, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
Ja, die ist beantwortet. Ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ja, schönen Abend. Okay.
So, und dann übrigens noch, glaube ab 2017, vielleicht aber auch ein Jahr später, ich bin mir nicht so sicher, gibt es auch neue Auflagen für die Banken, dann muss das alles sehr, sehr schnell gehen mit den Überweisungen.
Was heißt sehr schnell? 24 Stunden? 6? 2? 1?
Minuten.
Minuten?
Ja, oder noch schneller.
Gibt es eigentlich, also weiß jemand von euch, warum das so lange dauert? Also hat die Bank irgendwas davon?
Die machen Batchbetrieb über Nacht.
Ja. Ist das jetzt ein Scherz gewesen oder eine ernsthafte Erklärung?
Also die verwenden teilweise wirklich noch Mainframes. Also ich habe 2 Programmierer kennt von der Uni. Einer hat eben wirklich noch Mainframe, der war noch Mainframe-Programmierer und er war wahrscheinlich der Einzige, den sie gefunden haben und die Bank der einzige Job, den er gefunden hat. Die verwenden wirklich noch Systeme aus den 70, 80 Jahren und das ist halt super langsam. Und das andere Hauptproblem ist, glaube ich, Chargeback, dass das Settlement einfach sehr kompliziert ist, weil man nie sicher ist, genau, wann es wirklich das Geld sicher ist und nicht zurückgefordert werden kann. Ich glaube, bei SEPA hat man ein halbes Jahr. Das ist natürlich ein Wahnsinn.
Okay, alles klar. Verrückt. Hoffen wir, dass es irgendwann mal schneller wird. Also ich würde es mir zumindest auch wünschen. So, Manfred, dann aber jetzt wirklich vielen Dank und viel Glück mit BitSquare noch. Bin sehr gespannt, wo das hingeht.
Danke, ciao.
Tschüss. So, und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, der Richter hat doch jedes Mal, wenn er die Sendung aufgemacht, auch den Christian begrüßt. Warum ist der denn eigentlich hier? Naja, also es gibt, jetzt sage ich wieder was wahrscheinlich gleich auch wieder großen Aufschrei verursachen wird, aber in meiner Wahrnehmung als jemand, der nicht allzu viel Ahnung hat, es gibt sozusagen ein Projekt und das wird, also es kommt bei mir so an wie, das ist jetzt das neue Bitcoin. Das heißt Ethereum oder irgendwie so und ist anscheinend auch was wie Bitcoin funktioniert, so ist es bei mir zumindest angekommen. Christian, du arbeitest an diesem Projekt mit, bist damit involviert. Was genau ist das? Ist es wie Bitcoin oder nicht?
Also es benutzt die gleiche Technologie, die gleiche grundlegende Technologie, also diese Blockchain-Technologie, die wir vorhin auch erklärt haben.
Also Blockchain heißt dieses sozusagen, jemand macht was und alle gucken zu und schreiben auf, was er gemacht hat.
Genau so ist es, ja. Bitcoin hat als Anwendungsfall sozusagen Überweisungen tätigen und da funktioniert es auch sehr gut und das wollen wir auch gar nicht ersetzen.
Okay.
Was Ethereum macht, ist dem ganzen System noch eine Datenbank hinzufügen und Programme hinzufügen. Also man kann sich das so vorstellen, also wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Buch, das in der Bank liegt.
Yeah.
Und man muss der Bank vertrauen, wenn man dass sie dieses Buch richtig führt.
Ja.
Und bei Ethereum ist es so, dass es gibt auch so ein Buch, das dezentral verwaltet wird. Mhm. Und da kann man nicht nur Kontostände damit verwalten, sondern es ist halt eine richtige Datenbank und Software kann auf diese Datenbank zugreifen und die Daten verändern, mit den Daten etwas machen. Und während die Software das tut, können alle zuschauen und kontrollieren, dass das mit richtigen Dingen.
Okay, also ich versuche mal nachzuvollziehen, ob ich es verstanden habe. Also was Bitcoin eigentlich macht, ist, es sozusagen erstellt eine Liste mit Zahlen und sagt dann, also Zahl 1 gehört jetzt User X, Zahl 2 gehört User Y, Zahl 3 gehört User und so weiter und so fort. Alle gucken zu, alle schreiben im Ansagen, man weiß aber im Prinzip kann man nur das machen. Man kann diese quasi Blöcke, Briefmarken, Zahlen halt hin und her schieben. Und jetzt sagst du, Ethereum ist sowas Ähnliches, aber da stecken einfach mehr Daten drin?
Also vielleicht kann ich mal ein paar Beispiele geben, was man halt machen kann.
Ja.
Und zwar, genauso, man kann wie bei Bitcoin auch die Währung verschieben. Mhm. Es kann sich aber auch jeder ganz einfach eine eigene Währung erzeugen, die dann auf diesem System funktioniert. Und man kann Daten verwalten, wie zum Beispiel ein Grundbuch, ein Grundstückregister.
Okay.
Das heißt, ich kann in diese Datenbank reinschreiben, also wenn ein Staat zustimmt, das Grundbuch so zu verwalten, dann könnte man das über dieses System machen. Und man kann eben auch das durch Programme verwalten lassen. Und dann kann man beispielsweise sagen, es gibt ein Programm, das auf Ethereum läuft, das komplett dezentral verwaltet wird, das eine Auktion darstellt. Das heißt, ich kann dezentral Auktionen durchführen lassen über diese Daten in der Datenbank.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es immer noch nicht.
Kann ich mal probieren?
Ich wollte gerade sagen, versteht ihr es?
Ja.
Okay.
Also ich probiere es mal. Und zwar ist ja bei Bitcoin ist es so, da werden ja auch nicht die Zahlen verwaltet, sondern jede Transaktion ist so ein kleines Skript, was sagt, diese Bitcoin bitte von da nach da schieben. Das heißt, diese Skripte sind sehr transaktionsbasiert. Wenn ich das richtig verstehe, weil ich kenne mich mit Ethereum auch nicht so aus, dann bei Ethereum sind da auch Skripte, aber die sind wesentlich komplexer und man kann da auch noch andere Sachen mitmachen, als nur Transaktionen oder Zahlen verschieben. Ist das ungefähr richtig?
Genau, also man hat einen Key-Value-Store, man kann Sachen abspeichern.
Ich liebe es, wenn das ein paar alles sogar einfach zum Key-Value-Store. Also okay, ich versuche es nochmal zu verstehen. Ich versuche es mal andersrum zu erklären. Also es gibt ja Programme so in der normalen Welt. Also wir schreiben irgendwie, Programme sind sozusagen Zeilen von Code und die werden dann ausgeführt von einem Computer. Und Ethereum ist das jetzt sozusagen, es gibt ein Programm, aber das ist da irgendwie hinterlegt. Und dann gucken alle, ob es das macht, was es soll oder so?
Genau, also durch diese Technologie ist es praktisch so, dass ein globaler Computer benutzt, geschaffen wird, der von jedem benutzt werden kann und der von jedem auch kontrolliert werden kann.
Also jeder kann dann ein Programm reinstellen in diesen globalen Computer und dann ist es nicht Distributed Computing, sondern Decentralized Computing. Das heißt, jeder Rechner im Netzwerk führt das gleiche Programm zur gleichen Zeit auf gleiche Art und Weise aus und das Ergebnis wird dann auf die gleiche Art und Weise von all diesen Rechnern in einen Block getan und der den Zuschlag kriegt, dass sein Block genommen wird, der Block landet dann in der Blockchain und da stehen dann all die Daten, also der State von dem Programm steht da dann drin.
Okay, also also als Beispiel, es gibt ein Programm, das rechnet aus, wer der schlauste Mensch im ganzen Land ist.
Voting ist, glaube ich, ein gutes Beispiel.
Darf ich nochmal sowas zu verhindern? Okay, es gibt ein Programm, das findet raus sozusagen, das errechnet, wer ist der schlauste Mensch im ganzen Land. Wenn das nur auf meinem Rechner läuft, dann sagt Markus Richter, völlig klar, dann ist sozusagen berechtigter Zweifel sozusagen irgendwie, ja, vielleicht hat er das irgendwie Programm beeinflusst, das stimmt eigentlich so. So, was Ethereum macht ist, es schickt das Programm auf jeden Rechner der Teilnehmenden und stellt also sicher, dass auf jedem Rechner das Programm genauso abläuft, wie es abgegeben wurde und vergleicht dann die Ergebnisse aller Computer, die das Programm ausgeführt haben und sagt dann, die kriegen alle Markus Richter raus, das Ergebnis muss stimmen.
Nee, die vergleichen auch nicht. Die müssen gar nicht miteinander vergleichen, weil die kriegen alle das gleiche Ergebnis raus.
Ja.
Wenn da ein Programm dabei ist, was ein anderes Ergebnis rausfindet, dann ist das nicht der echte Ethereum-Client oder bei Bitcoin, das ist kein echter Bitcoin-Client und dann löst sich das vom Netzwerk ab und macht nicht mehr mit.
Okay, aber sozusagen, dadurch, dass das Programm, auf jedem Rechner durchgeführt wird, das heißt, das Ergebnis ist, deswegen wird das Ergebnis dann als korrekt angenommen.
Genau, also ich meine, bei Web-Server-Software, wenn ich bei Google irgendwie ein Dokument hochlade, dann lade ich das hoch, dann läuft auf dem Google-Server natürlich auch Software und ich kann aber nicht nachvollziehen, was diese Software in meinem Dokument macht, ob das Dokument irgendwie abgeändert wird. Mhm. Und bei Ethereum ist es eben so, dass es keinen einzelnen Server gibt, auf dem diese Software läuft, sondern es läuft verteilt auf allen gleichzeitig und damit kann die dann nachvollziehen, was passiert und auch sicher gehen, dass genau das passiert, was
damit alle wieder auf dem gleichen Stand sind. Also jeder muss ja wissen.
So eine Art sichere Cloud, also transparente Cloud, weil jeder sehen kann, was darin vorgeht, aber zumindest eine, wo nichts gefälscht werden kann. Also wo ich ja sagen, immer sicher sein kann, okay, was ich da rausbekomme, ist sozusagen das, was ich reingetan habe und wenn nicht, dann sehe ich, was verändert wurde.
Genau.
Aber das mit der Cloud, lass mal weg.
Ja, Mann. Jetzt muss ich ein bisschen ich muss jetzt erstmal sacken lassen, die Hörer wahrscheinlich auch, deswegen gibt es jetzt eine kleine Musik von Ronnie Friedman, die heißt Arms und dann reden wir weiter über Ethereum, den Supercomputer in der Cloud. Ha, ich hab's nochmal gesagt.
Das ist aber falsch.
Okay, kannst du gleich nochmal richtig erklären.
You look so cheap with your belly out. How wonderful you
conflict around a clock about you. Like the time I woke up at 5 a.m. just to ask if you're okay. Delusions in your head isn't worth your reality. A world exposed without being understood. 'Cause you came. Your laughter has changed, and your brightness gone. I can smell your pain. Memories of other arms around you, like the trip when he took you to Hawaii, and the skies were clear of clouds.
Ladies aus den USA und eine der wenigen Castingbands, die es weltweit bis nach ganz oben geschafft haben. Also nach Berlin.
Fritz präsentiert
Fifth Harmony.
Live in Berlin.
Donnerstag, 3. November. Fifth Harmony live in der Columbia-Halle. Fifth Harmony. Live in Berlin.
Präsentiert von Fritz.
Und das hört man.
Um kurz nach 11:30.
Fritz, Nachrichten.
Mit Max Käther.
Bundeskanzlerin Merkel hat die jüngsten Terroranschläge in Deutschland als zivilisatorischen Tabubruch bezeichnet. Offensichtlich wollen die Terroristen den Zusammenhalt der Gesellschaft zerstören, sagte die Kanzlerin in ihrer vorgezogenen Sommerpressekonferenz. Deutschland werde aber auch weiterhin politisch verfolgten Asyl gewähren. Die Kanzlerin kündigte auch einen 9-Punkte-Plan gegen islamistischen Extremismus an. Dazu soll ein besseres Frühwarnsystem vor möglichen Radikalisierungen gehören und es sollen Vorbereitungen getroffen werden, dass die Bundeswehr bei großen Terroranschlägen auch im Inland eingesetzt werden kann. Auch die bayerische Landesregierung verschärft nach den drei Gewalttaten innerhalb von einer Woche ihre Sicherheitspolitik. So sollen bis 2020 insgesamt 2000 neue Polizisten eingestellt und die Videoüberwachung zum Beispiel an Bahnhöfen ausgeweitet werden. Außerdem wird der Wunsch nach einer Grundgesetzänderung formuliert. Dadurch soll der Einsatz der Bundeswehr im Inland bei Anschlagsgefahren erleichtert werden. Zwischen der Türkei und Deutschland bahnt sich neuer Streit an. an. Die Türkei fordert von Deutschland, 4.500 Anhänger der Gülen-Bewegung auszuliefern. Präsident Erdogan macht den Prediger Gülen für den Putschversuch vor 2 Wochen verantwortlich. Tausende mutmaßliche Anhänger wurden seitdem in der Türkei festgenommen oder ihre Ämter beim Militär, in der Justiz oder im Medienbereich enthoben. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist bereits durch die Armenien-Resolution des Bundestages stark belastet. Darin wird das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet.
Sport.
Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist nach 6,5 Jahren zurück auf der europäischen Fußballbühne. Die Berliner gewannen das Hinspiel in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation gegen das dänische Team von Brøndby IF mit 1:0. Das Siegtor schoss Ibisevic in der 28. Minute. Das Rückspiel findet am 4. August in Kopenhagen statt.
Das Wetter.
Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin-Marzahn bei 19, in Tegel bei 21 Grad, Küritz hat 17, Cottbus 18, Manchnow 19 und Ludwigsfelde 20 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her vereinzelte Schauer oder Gewitter ran, teilweise sind auch kräftige Starkregen mit dabei und es kühlt sich ab auf bis zu 16 Grad. Morgens lassen dann die Schauer nach, es lockert auf und es wird recht freundlich mit Sonne und Wolken im Wechsel bei maximal 26 Grad. Erst am Abend kann es dann wieder neue Schauer geben.
Verkehr.
Mit dem Stadtverkehr Berlin in Charlottenburg. Die Kannstraße zwischen Joachimsthaler Straße und Fasanenstraße ist gesperrt. Ein Kraneinsatz ist dort bis morgen früh um 3 Uhr im Gange. Und in Friedrichshain an der Ostbahn in Höhe am Vriezener Bahnhof ist ebenfalls ein Kran im Einsatz. Außerdem gibt es eine Nachtbaustelle und dort ist eine Sperrung bis um 5 Uhr früh. Außerdem gibt es immer noch Sperrungen wegen der Überschwemmungen. In Gesundbrunn ist der Gleimtunnel betroffen und in Schöneberg die Hohenstaufenstraße zwischen Martin-Luther- und Münchner Straße. In Brandenburg Vorsicht auf der A20 Rostock Richtung Berlin im Kreuz Uckermark zwischen Prenzlau Süd und Kreuz Uckermark sind Leute auf der Standspur. Dort bitte aufpassen. Und auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Dreieck Wittstock-Dosse und Dreieck Havelland ist ein Schwertransporter unterwegs und darf nicht überholt werden. Ansonsten überall gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn ihr Fritz im Live- oder Musikstream hören wollt, dann geht doch mal auf fritz.de/streambox.
Fritz.
Blue Moon.
Hallo und willkommen zurück zu einer letzten halben Stunde Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz, wo es heute um digitales Geld geht. Also eigentlich, wie wir mittels dieses Internets, von dem immer alle reden und was sich bestimmt gar nicht durchsetzen wird, Währungsrepräsentationen von einem Punkt zum anderen verschieben können und noch ein bisschen mehr, wie ich gerade gelernt habe. Wir haben schon geredet über, wie man Kreditkarten sozusagen in Zukunft, in welche Geräte man die reinstecken kann, was mit den Dingen ist, also mit so Online-Diensten, die Portale sind, wo man sein Geld verschieben kann und die das irgendwie bei sich behalten, über Bitcoins und jetzt über Ethereum oder Ethereum oder das haben wir noch gar nicht geklärt. Wie spricht man das denn eigentlich wirklich aus, Dennis, Dirk und Christian? Wie heißt das?
Im Englischen würde ich Ethereum sagen, im Deutschen kann man Ethereum sagen oder Ethereum oder... ich spreche darüber nicht so viel über auf Deutsch.
Okay, deswegen. Gut. Also wir haben jetzt schon geklärt.
Ethereum heißt dann Ether, glaube ich, einfach nur.
Ja. Also die eine Währung.
Bitcoin, sondern das ist der Ether, oder?
Man kann ja mehrere Währungen machen, habe ich gelernt schon.
Ja, also es gibt eine sozusagen Hauptwährung, deren Hauptzweck ist, diese Transaktionsgebühren zu bezahlen, die bei Ethereum genauso anfallen oder auf eine ähnliche Art und Weise anfallen wie bei Bitcoin.
Okay, also wir haben ja schon gelernt, also das Ethereum ist ja nicht nur eine Währung, sondern es ist quasi so eine Art großer Computer, wo alle, die bei Ethereum mitmachen, das Programm einmal bei sich laufen lassen. Dadurch hat man das Ergebnis sozusagen mehrfach ausgerechnet und weiß dann auch, dass es stimmt. Also dass sozusagen da kein Schmuh passiert ist. Was macht man damit jetzt? Also gibt es da schon irgendwelche Anwendungszwecke? Wir hatten jetzt, also ich hatte als Beispiel jetzt gebracht, ein Computerprogramm rechnet aus, dass der schlauste Mensch der Welt ist. Ich vermute, das ist nicht der Zweck für Ethereum. Was macht man damit?
Also
bis jetzt.
So richtig, also ja, Anwendungen, die man schon so richtig in der Hand halten kann, gibt es noch nicht so richtig. Das liegt auch daran, weil also so richtig nützliche Sachen brauchen immer so eine Schnittstelle in die reale Welt. Mhm. Und die ist halt immer ein bisschen schwieriger, was wir ja auch bei den Decentralized Exchanges gesehen haben.
Ja.
Aber also Sachen innerhalb von Ethereum oder innerhalb der Cryptocurrency-Welt sind viel leichter zu machen. Und was zurzeit relativ beliebt ist und auch schon gemacht wird, sind so eine Art Crowdfunding mit einer Beteiligungsfunktion durch Wahlen.
Was? Erklär genauer.
Genau, das nennt man also Decentralized Autonomous Organization, ist da das Schlagwort. Und da geht es eben darum, dass jeder, also man schafft so einen Pool und jeder kann da sein Geld reingeben. Und abhängig von der Menge an Geld, die man reingegeben hat, hat man dann ein Stimmrecht innerhalb dieser Organisation. Und dann wird durch Wahlen bestimmt, was mit dem Geld gemacht wird oder insgesamt, wie diese Organisation agieren soll.
Also eine Aktiengesellschaft.
Aktiengesellschaft. Naja, also Aktiengesellschaft ist strenge Auflagen, aber es ist ähnlich zu einer Aktiengesellschaft. Also man hat nicht unbedingt Dividenden zum Beispiel.
Also im Prinzip ist ja eine Firma, ist ja Leute pumpen da Geld rein, dann gehört ihnen das zu gewissen Anteilen, dann dürfen sie bestimmen, was da passiert. Was ist jetzt, warum braucht man da Ethereum dazu?
Weil jeder, also genau, es gibt bei einer Aktiengesellschaft gibt es diese Aktionärsversammlungen, aber Kleinanleger gehen da nicht hin. Das heißt, sie
doch für die Schnittchen.
Okay, ja. Aber im Normalfall können die ihr Stimmrecht gar nicht wahrnehmen. Weil Ethereum, das ist halt eine Software, da abstimmen ist ein Klick und da kann jeder teilnehmen.
Die können ihr Stimmrecht bei den normalen Aktiengesellschaften nicht wahrnehmen, weil sie nicht dürfen oder weil es keine Rolle spielt?
Nee, weil man sich physikalisch an einen Ort begeben muss, man dann abstimmen kann.
Das ist sozusagen das ist für die zu aufwendig. Also es gibt nur sozusagen, die Stimme ist nur ein Millionstel Teilwert, zählt wahrscheinlich im Einzelnen eh nichts und dann irgendwo hinfahren ist Quatsch. Oder wie? Genau. Okay. Und da soll es halt umgesetzt werden, weil das ist nur ein Klick am Computer und dann kann man das eher machen.
Genau.
Und okay, und das ist jetzt ein Plan, den man umsetzen will oder das gibt es schon?
Das gibt es schon, ja.
Und wofür wurde das schon benutzt?
Oder ich sag mal, ja, also.
Das ist gerade ein Wunderpunkt.
Ja, das ist gerade so ein bisschen ein Wunderpunkt.
Warum?
Weil, es ist so ein bisschen schief gegangen, sage ich mal.
Ja, aber ich bin ja ein großer Fan von Fehlerkultur, weil alles, was schief gegangen ist, daraus kann man was lernen. Was ist genau passiert?
Es gab einen. Wir haben ja schon gesagt, jeder kann solche Programme erstellen. Das heißt, man muss Software schreiben und Software kann natürlich Fehler haben und in dieser Software gab es einen Fehler. Also es war halt...
In dieser Software, die diese Gesellschaft, dieses Gesellschaftskonstrukt darstellt, dieses DAO, was
so genau so ist, ja.
Okay, da war ein Fehler drin, der wozu geführt hat?
Der hat dazu geführt, dass man Geld auf eine Weise abziehen konnte, die so nicht geplant war. Und das wurde dann auch getan.
Also, und das eigentliche Problem war, dass da auch ganz viel Geld drin steckte, womit eigentlich auch vorher keiner gerechnet hat. Also
es gibt dieses Ding. Dieses Ding funktioniert, dass man sozusagen etwas von der virtuellen Währung da reintut und dann kriegt man Stimmrecht. Und da war jetzt viel Geld drin und dann hat das jemand da rausziehen können, indem er was getan hat? Indem er einfach ein fehlerhaftes Programm geschrieben hat?
Ja, also man musste noch ein weiteres Programm erstellen, das dann mit dem DAO-Programm interagiert hat auf eine bestimmte Art und Weise und es war schon relativ kompliziert, das durchzuführen.
Ja.
Und ja, genau.
Und dann ist was passiert?
Dann ist ein großer Teil des Geldes abgeflossen in eine, ja, es ist ein relativ komplizierter Quelltext und es gab eine Möglichkeit, wenn man mit dem Verhalten der DAO nicht zufrieden war, konnte man sich sozusagen abspalten. Und sozusagen eine Kind-DAO gründen und man konnte seinen Anteil an Geld mitnehmen in diese Kind-DAO und es gab, wie gesagt, einen Fehler in dem Programmcode, der erlaubt hat, dass man mehr als seinen Anteil mitnehmen konnte.
Okay,
das heißt also rein rechtlich gesehen alles legal, was der Typ da gemacht hat.
Welches Recht wendest du denn an?
Ja, das ist halt die Sache.
Naja, aber also im Prinzip ist das mit dem Buchhalter jetzt passiert, ne? Jemand hat da.
Hat eben keine eingebrochen, sondern.
Naja.
Man konnte sogar zugucken, wie das Geld abgeflossen ist.
Genau. Aha. Also der hat halt Ja, die ISA-Leute sagen jetzt natürlich, das war ein Fehler.
Ja.
Aber man kann natürlich nachträglich auch zu allen möglichen Sachen sagen, das war ein Fehler. Also wer bestimmt jetzt, was ein Fehler ist und wer nicht?
Die Mehrheit.
Die Mehrheit, also. Gut.
Was ist denn jetzt passiert? Also dieses Geld ist abgeflossen. Ist es dann irgendwie rückgängig gemacht worden?
Um wie viel Geld reden wir denn?
Genau, also dieses The DAO hatte umgerechnet 150 Millionen Dollar.
What the? Okay.
Also es geht um richtig, ist ein richtig schöner Incentive, mal sich den Code anzugucken, ob der jetzt sicher ist. Also es war eins der teuersten Bug-Bounty-Programme, die ich kenne zumindest.
Wie viel Geld ist abgeflossen?
3,6 Millionen Ether, das war ein Drittel. Ungefähr.
Okay, also man muss immer dazu sagen, ne, also der Ether ist zu einem bestimmten Zeitpunkt so und so viel wert und daraus errechnet sich diese Summe. Das ist da hat jetzt niemand irgendwie diese 50 Millionen Dollar auf dem Konto.
Aber 50 Millionen Dollar, genau. Und die sind auch gar nicht auf irgendeinem Konto, also die sind dann in diesem Contract gelandet, diesem abgespaltenen Contract.
Ja.
Und dann, der war halt noch time-locked auf 27 Tage, glaube ich.
Mhm. Ist gerade abgelaufen vor ein paar Tagen, ne?
Ja, also innerhalb der 27 Tage konnte er nichts damit machen.
Das ist Teil des Systems.
Ja, genau.
Das
Programm war so geschrieben.
Das Programm war so geschrieben, dass man sozusagen, wenn man eine Transaktion macht, 27 Tage warten muss, bevor man davon profitiert.
Ja, genau. Okay. Und innerhalb der 27 Tage musste jetzt eine Entscheidung gefällt werden, nämlich die Entscheidung darüber, ob man das einfach so weiterlaufen lässt, das wäre die, also nichts tun, wäre die eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte, ja gut, erstmal nicht die Konsequenzen. Und die andere Möglichkeit ist gewesen, dass eine Abstimmung im Netzwerk zu haben oder zu machen darüber, ob man diese 3,6 Millionen Ether wieder zurückgibt an die Leute. Also das ist ja alles nur Software und basiert auf einem Konsens. Und wenn der Konsens hergestellt ist, dann kann man den auch ändern, wenn wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass es okay ist, den Konsens zu ändern, dann kann der geändert werden. Mhm. Und genau das ist, glaube ich, letzte Woche passiert, dass die Mehrheit gesagt hat, wir wollen das rückgängig machen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was die Details sind, aber ich nehme an, dass diese 3,6 Millionen Ether an die Leute zurückgingen, die in The DAO eingezahlt haben. Also ist jetzt meine Vermutung.
Es wurde eine neue Software geschrieben, die eben diese Rückverteilung abgewickelt hat. Mhm. Da wurde bis jetzt kein Fehler drin gefunden. Okay. Und an diese Software wurde dieses Geld einmalig überwiesen sozusagen.
So, aber dann ist jetzt mein Punkt, meine Frage wäre dann, okay, es gibt also dieses System. Das System, was eigentlich dafür da ist, dass Transaktionen, die stattfinden, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und jetzt hat eine Transaktion stattgefunden, da haben einfach sehr viele Leute gesagt, naja, das gefällt uns jetzt aber nicht, wir machen die doch rückgängig.
Das haben auch nicht alle gesagt, sondern nur ein paar.
Ja, genau, aber das ist ja noch schlimmer sozusagen. Also, weil
das System stellt sicher, dass es keine kleine zentrale Stelle gibt, die Manipulationen durchführen kann oder Veränderungen durchführen kann.
Ja, also es konnte jetzt nicht der Hersteller der Software sagen, wir machen das anders und dann ist es anders passiert, sondern es musste sich schon eine Mehrheit finden, die diese geänderte Software dann benutzt.
Das ist klar, aber was ist denn jetzt sozusagen, wenn ich etwas mache, also ich mache sozusagen eine Transaktion in diesem Ethereum, die sozusagen im Sinne des Erfinders ist, also im technischen Sinne des Erfinders, aber alle Leute finden das unmoralisch und sagen dann so, nee, das darf der nicht. Dann laufe ich ja sozusagen.
Das könnte passieren, wenn die Mehrheit sagt, das darf der nicht, dass dann genau das Gleiche passiert wie
jetzt. Das nennt man dann übrigens Hard Fork.
Aber das ist ja, das ist ja das ganze System eigentlich hinfällig, oder nicht?
Genau.
Ja, also ich meine, das ist eine relativ aufwendige Sache, so etwas durchzuführen.
Ja.
Und das wird nicht so ohne weiteres gemacht.
Also da wurde ja auch sehr lange gestritten. Das ist jetzt nicht so eine Entscheidung, die die da ganz leicht gefällt haben, sondern da wurde lange diskutiert und überlegt, ob sie das machen oder nicht. Und ich weiß gar nicht, gibt es da Zahlen zu dem Verhältnis, wie die abgestimmt haben?
Naja, welche Abstimmung meinst du denn? Also es gab mehrere Arten von Abstimmungen. Nicht? Also einmal gab es so eine Art Coin-Vote, wo jeder, also das Hauptproblem, was wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, bei diesen dezentralen Anwendungen ist, dass es relativ schwierig ist, Abstimmungen personenbezogen zu machen. Also es ist schwierig zu sagen, 50% der Personen, die an diesem Netzwerk teilnehmen, haben so und so abgestimmt, weil jeder kann sich zu Hause einfach eine neue Identität schaffen. Also das ist ja auch gerade das Gute, dass man muss nicht zu einer zentralen Instanz gehen, um sich eine neue Identität oder neue User-Account zu erstellen.
Also ich bin, das ist ja bei Bitcoin auch so sagen, ich kann ja, die Wallets heißt das da, ich kann ja viele verschiedene Wallets haben.
Na, eine Wallet ist nicht so spannend, aber die Bitcoin-Adressen sozusagen, dein Konto, davon kannst du ganz viele haben und
Okay, und bei Ethereum ist es auch so, ich kann sagen, ich kann eine Ethereum-Instanz sein, aber ich kann auch irgendwie 20 sein, wenn ich will.
Genau,
wie macht man dann überhaupt Abstimmung, wenn das so ist?
Dann ist die, also ja, wenn man einen spezialisierten Contract hat, dann kann man natürlich sagen, es gibt genau diese Personen und die können jeweils abstimmen, aber wenn man sagen will, das ganze Netz soll abstimmen, also es ist eine offene Abstimmung, wo jeder teilnehmen kann, dann ist die naheliegende und auch mehr oder weniger die einzige praktikable Möglichkeit, dass man das vom Geldwert abhängig macht.
Was ja aber wieder schlecht ist, wenn der Attacker sich ein Drittel aller Ethers geklaut hat, weil dann hat er auch ein Drittel aller Stimmen schon mal.
Hatte er ja noch nicht.
Achso, bei der Abstimmung
konnte
man das nicht nutzen.
Aber führt das nicht trotzdem dafür, dass man sozusagen so ein total neoliberales System haben, wo die Leute, die am meisten Geld haben, bestimmen, wo es lang geht?
Es gibt auch andere Arten abzustimmen. Also man kann auch über die Hashing-Power abstimmen, oder?
Ja,
das sind auch die Leute mit den meisten.
Aber also genau deswegen sage ich ja, das ist die einfache und praktikable Methode, die es jetzt existiert, aber wir arbeiten auch daran, also es gibt verschiedenste Projekte, die auf Ethereum aufbauen und viele davon beschäftigen sich auch damit, wie man Identität regelt und man sich sozusagen als Person irgendwie identifizieren kann.
Also weil, das fällt mir jetzt gerade auch sagen, weil du hattest ja gesagt, das ist halt mehr als nur Währung, aber in dem Moment, also sagen, so wie es momentan funktioniert, wirkt es auf mich tatsächlich wie etwas, was zwar mehr kann als nur Währung hin und her schieben, aber sozusagen von der Bestimmungskraft immer abhängig davon ist, wer am meisten Kraft, Geld, Währung sozusagen hat. Und aber anders könnte man sagen, so diese ganzen dezentralen Systeme, die die Transaktionen immer festschreiben und überwachen, was da passiert ist und sicherstellen, dass es die richtigen Transaktionen sind, könnte man tatsächlich für demokratische Prozesse auch benutzen. Gibt es da auch Ideen?
Na, es ist ja nicht anonym. Insofern ist es schwierig, das für Parlamentswahlen, jedenfalls wenn man den Anspruch hat, dass anonym gewählt werden können soll, dann wäre das nicht geeignet.
Es wird an solchen Sachen auch geforscht. Also genau, Abstimmungen auf der Blockchain sind transparent, müssen sie ja auch sein, damit man sozusagen die Stimmauszählung nachvollziehen kann. Ja. Aber es gibt sogenannte Zero-Knowledge-Verfahren, die das Ganze trotzdem anonymisieren können. Also das ist ein relativ kompliziertes mathematisches Verfahren, wo man sozusagen die Korrektheit der Stimmauszählung überprüfen kann, ohne die Stimmen wirklich zu sehen.
Okay. Und sag mal, aber das alles ist sozusagen schon noch im Experimentierstadium. Also ich meine, okay, da sind 150 Millionen Dollar drin.
Ja, das war.
Das ist ganz schön viel, aber ich vermute, also so wie sich das anhört, sozusagen, der Zustand der Software, ist es noch Beta oder nicht?
Ich weiß gar nicht, ob es offiziell noch Beta ist.
Also was man auch sagen muss, die Plattform selbst ist nicht im Beta-Stadium. Mhm. Und es war ja auch kein Fehler der Plattform.
Ja.
Aber Anwendungen, die auf der Plattform erstellt werden, da muss man halt immer schauen,
Wie, es war kein Fehler der Plattform, das verwirrt mich jetzt doch. Wenn es kein Fehler der Plattform war, warum wurde es dann rückgängig gemacht? Was war es für ein Fehler?
Es war ein Fehler im Programm, in einem Programm, das auf der Plattform erstellt wurde.
Aber wie kann es denn ein Fehler sein? Es geht auch nur darum, dass das Programm auf der Plattform ausgeführt wird und es sichergestellt wird, dass es sozusagen, dass alle dasselbe Ergebnis rausbekommen. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht so ganz.
Deswegen wurde er abgestimmt. Weil viele waren eben der Meinung, das war kein Fehler. Sondern der Typ hat halt eine Schwäche ausgenutzt, aber die war ja nun mal da so rein Design, sagen wir mal, halt, da hat sich einer vertan, aber es war halt Teil von dem Konstrukt und hat es
also,
halt ausgenutzt.
Also der eigentliche Fehler war das Programm, was in das Ethereum reingetan wurde, hat nicht so funktioniert, wie die Macher sich das gedacht haben.
Genau.
So aber das Ethereum hat korrekt funktioniert.
Genau.
Das verwirrt mich jetzt nochmal nachhaltig, weil das ja wirklich sozusagen bedeutet, dass das Ethereum eigentlich funktioniert, aber dass man sich nicht sicher ist, ob man das wirklich genauso will.
Naja, das mit dem Zurückrollen ist halt, wenn man das nicht gemacht hätte, dann wäre es schwer gewesen, Vertrauen in dieses System zu erhalten. Man kann natürlich
oder
umgekehrt
argumentieren. Wollte gerade sagen.
Naja, ich meine, da wurde, ich, ja.
Bist du aber recht? Was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass also das war ein relativ großes Ereignis für die gesamte Community und hat wahrscheinlich auch viele so ein bisschen wachgerüttelt, sich den Programmcode nochmal genauer anzuschauen, mehr Arbeit reinzustecken.
Und also so weiter. Nicht der Programmcode von Ethereum, sondern von den Programmen, die da drauf laufen.
Genau, genau.
Ja. Okay.
Und hat auch viele Projekte jetzt nochmal befeuert, die so in die Richtung gehen, dass man sichere Software schreibt, dass man Software verifiziert und so weiter. Also wir haben jetzt auch also das Projekt gab es schon länger, aber er hat jetzt nochmal mehr Schub bekommen, dass man formale Verifikation betreibt. Das heißt, man benutzt Software, die andere Software verifiziert, also mit mathematischen Verfahren prüft, ob ein Programm wirklich das tut, was man denkt, dass es tut.
Also mit Verlaub, ich würde nichts auf Ethereum machen. Das wirkt mir noch sozusagen sehr, also es wirkt so ein bisschen wie die Leute, die das machen, wissen vielleicht selber gar nicht mehr so ganz genau, was da passiert. Und ich finde es momentan, also so wie es anhört, finde ich es noch ein bisschen, weiß ich nicht genau, ob das, also ich finde es total spannend als Experiment. Aber ich würde zum Beispiel keine 150 Millionen Dollar rein investieren. Ich
meine, das kann ja jeder für sich entscheiden, wie viel Geld
man
in dieses Projekt steckt. Ja. Und diese 150 Millionen, ich weiß nicht, ich meine, es waren auch sehr viele Leute beteiligt. Dafür hat da jeder nur einen relativ kleinen Betrag investiert.
Also. Wir haben noch eine kurze Hörerfrage. Christopher nochmal.
Ja.
Du wolltest ja wissen, warum sozusagen, wenn die Transaktionen bei Bitcoin und auch Ethereum transparent sind, warum das sozusagen dann von Kriminellen gerne genutzt wird.
Genau.
Die Frage wurde eigentlich gerade schon beantwortet. Hast du es mitbekommen? Naja, wir haben gerade darüber geredet, dass ja sozusagen in Bitcoin und Ethereum sozusagen keine Personen agieren, sondern in dem sozusagen in dieser Software, in diesen Blockchains, agieren immer nur Adressen.
Und dieser Pseudonym.
Alledem geht es ja immer von irgendeiner IP aus. Also bei mir zu Hause am Rechner.
Aber Bitcoin kann man auch übers Tor-Netzwerk benutzen. Aber der Knackpunkt ist natürlich, irgendwann willst du deine Bitcoin in Euros oder in irgendwas anderes, was man in die Hand nehmen kann, irgendwie tauschen. Und dann gibt es ein Interface zur realen Welt, also eine Verbindung in die echte Welt, und dann kann man dich ja doch wieder zurückverfolgen. Also man kann mit Bitcoin schon ein bisschen tricksen, aber man muss halt schon irgendwie aufpassen. Also wenn du sehr anonym bleiben willst, dann solltest du deine Bitcoins halt über Tor tauschen und das Geld dann mit irgendjemand Unbekannten auf der Straße den Deal machen. Und nicht über Konten oder so.
Verständnisfrage, weil ist ja nun mal Fakt, dass die Währung dafür genutzt wird. Aber großartig aus meiner Sicht passieren tut ja da jetzt nicht viel.
Naja,
also so wie ich es verstanden habe, durch München jetzt erst das Darknet mal wieder so ein bisschen, das ist das Neue, das Darknet. Da müssen wir mal gucken.
Ja, aber das legt sich auch wieder.
So vermutlich.
Genau. Also Bitcoin ist nicht anonym, sondern pseudonym, wenn eine Verbindung zwischen der Bitcoin-Adresse und einer realen Person hergestellt wird, weil man die auf seiner eigenen Webseite veröffentlicht zum Beispiel, oder weil man jemandem die sagt, dem man sie vielleicht nicht hätte sagen sollen, dann ist man identifizierbar mit dieser Adresse, wenn man selber die Verbindung herstellt.
Genau, aber man kann sozusagen, man kann sie sich dafür benutzen.
Unsere Hörer können ja mal zu blockchain.info surfen, und da ist ein JavaScript oder was auch immer, so ein Ticker programmiert, da kann man jede einzelne Transaktion, die gerade im Bitcoin-Netzwerk passiert, die scrollt da so durch, da kann man richtig live zugucken, was in diesem Bitcoin-Netzwerk gerade los ist, und damit man ein Verständnis dafür hat, wie transparent das ist.
Okay, dann Christopher, hoffe ich, wir konnten dir auch diese Frage noch beantworten.
Ja.
Dann viel Spaß noch. Und wir sind jetzt gleich schon am Ende der Sendung angekommen. Ich danke Dennis, Dirk und Christian, dass sie hier waren. Würde noch gerne wissen, ganz zum Schluss und ganz kurz, was wird eure präferierte Zahlungsmethode in 10 Jahren sein? Dennis.
Digital.
Naja, digital, ach nee. Aber welche Form? Blockchain?
Das ist mir eigentlich fast wurscht. Okay. Hauptsache, es geht schnell und easy und ich muss nicht viel machen und man kann es mir nicht klauen.
Okay.
Ich hoffe auf Zero Cash. Das wird dann tatsächlich anonyme Transaktionen ermöglichen, wenn es das hält, was es momentan
verspricht. Also Zero Cash ist ein konkretes Projekt.
Ja, da gibt es noch kein Mainnet zu, aber in 10 Jahren sind sie dann hoffentlich. Ich habe jetzt schon seit 5 Jahren davon gehört. Mal gucken, ob sie dann in 10 Jahren so weit sind.
Alles klar. Christian?
Zero Cash benutzt dieses Zero Knowledge, von dem wir vorhin auch gesprochen haben.
Okay. Ja. Christian, wie willst du dein Eis bezahlen?
Eine Zahlungsmethode, bei der keine Daten über mich gesammelt werden können und die trotzdem schnell und praktisch ist.
Alles klar, wir werden dann sagen, in 10 Jahren an dieser Stelle vielleicht wieder drüber sprechen, womit wir gerade...
In 10 Jahren wollen wir alle Bargeld haben, wetten. Gibt es nämlich dann nicht mehr.
Ich bin ja eh großer Fan von Scheinen. Vorerst wird es auch noch so bleiben. Liebe Gäste, ich danke euch, dass ihr so geduldig mit mir wart und alles schön erklärt habt. Liebe Hörer, ich danke fürs Zuhören. Wenn ihr es nochmal genau nachvollziehen wollt, auf fritz.de erscheint in dieser Nacht noch der Podcast. Wenig später auch mit Video auf chaosradio.ccc.de. Ansonsten könnt ihr im nächsten Monat in die Marienstraße 11 zum Chaos Computer Club kommen. Dort gibt es auch ein Chaos Radio, was nicht hier auf Fritz gesendet wird. Da gibt es dann wieder in 2 Monaten eine Sendung. Mein Name ist Markus Richter und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen, nee, 2. Die eine ist, jetzt gibt's gleich Gitarrenmusik mit Jan Schwarzkamp im Nightfly. Und die andere ist, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see you delicious this track. I spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photos and Nick, up it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-Tang. Moin, pain, boom, jump, pain. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. It's an index finger party. Everybody come on, holla website. Come on, a holla website. Forget I'm in your extended network. Biatch. XO 2000. Blah.